Hallo und herzlich willkommen zum Textilvergehen. Ihr hört die 596. Ausgabe. Wir sind dieses Mal zu fünft und deswegen geht's gleich los, die wilde Sause. Ich grüße in Berlin Alt-Glienicke. Nadine, hallo.
Hallöchen.
Im Friedrichshain dabei ist Robert, hi.
Guten Tag.
Und ebenfalls im Friedrichshain, aber nicht bei Robert, ist Hans-Martin, hallo.
Gibt mehr als ein Haus im Friedrichshain, hallo.
Ja, und auch hier in der kleinen Schorfheide gibt es zwar mehr als ein Haus, aber Steffi und ich sitzen gemeinsam hier. Hallo Steffi.
Im selben Haus oder Boot, wie ihr wollt, Sebastian.
Genau. Boot?
Wir alle.
Erkenne die Redewendung, wenn du hier begegnest.
Wir haben doch unsere Boote schon aus dem Wasser geholt rechtzeitig. Ja, genau. Und
vor allem haben wir kein Boot.
Ja, ich wollte jetzt so ein bisschen tun, als ob wir hier Landsitz und so, ihr wisst es. Na gut. Wir haben eine pickepackevolle Sendung.
Kannst du dieses Wort bitte sofort wieder durchstreichen, löschen und aus diesem Podcast entfernen? Lass es hässlich.
Sendung?
Pickepacke. Voll.
Ja, wir haben eine volle Sendung. Wir sprechen über das 3-1 der Profisfrauen gegen Gütersloh. Wir sprechen über das 1-1 der Profismänner gegen Bochum. Und das war's dann, glaube ich, erstmal. Und wir fangen aber mit dem Spiel der Frauen an, weil das Bochum-Spiel da haben wir uns was Besonderes ausgedacht, wie wir das besprechen. Okay?
Vor allem ist es ein Garant für gar nicht mal so gute Laune.
Ja, und wir wollten eigentlich, dass das Spiel der Frauen da jetzt nicht irgendwie hinten so rangeklatscht ist und deswegen kommt das vorne weg, weil.
Andererseits gehen wir dann mit schlechter Laune raus.
Das ist ja euer Problem.
Also gut,
hört
ja, du
einfach
hast
nur
das
die
halt
erste
immer.
Hälfte und alles wird gut.
Also, erstmal 3-1 gegen Gütersloh und Union steht jetzt weiter auf Platz 2 nach der Hinrunde. Das berechtigt zum Bundesliga-Aufstieg, ist also eine sehr gute Nachricht. Ich weiß nicht, wer von euch das Spiel alles vorhin bei Sport Total verfolgt hat.
Jo.
Ich auch, Steffi auch.
Ja.
Ich hatte keine Zeit, leider.
Okay. Robi, du auch nicht, ne?
Nee, ich habe mit Fußball will ich jetzt erstmal nichts mehr zu tun haben.
Ja, hättest du ja auch nicht, weil du hättest einen schönen Blick auf das Betriebsgelände von Tönnies in Reda Wiedenbrück werfen können.
Oder du hättest einfach die ganze Zeit den Union-Bus angeguckt.
Ja, weil dieses Spiel in der Tönnies-Arena stattfand und die Stadtteil Reda, ich wusste nicht, dass das verschiedene Stadtteile sind. Ich dachte, Reda-Wiedenbrück ist einfach eins, aber es ist wohl nicht so. Und da haben wir dann durch Leute mitbekommen, dass zum Beispiel das eine den Werksverkauf darstellt. Mhm. Ihr wisst ja, was für tolle Produkte da hergestellt werden.
Vegane Bratwurst.
Live geschlachtet im Stadion?
Weiß ich nicht. Man hat da nicht so viel gesehen. Also es war wirklich fantastisch. Was ich ein bisschen ätzend ist, finde, also wie gesagt, weil Standort ist halt diese Tönnies Arena und wenn man sich die anderen Standorte der zweiten Liga anschaut, dann kann man schon verstehen, dass man als Verein auf sowas ausweicht, wo halt irgendwie halbwegs vernünftige Standortbedingungen gibt, aber Kunstrasenplatz, ehrlich, das fand ich schon ziemlich ätzend.
Ich habe jetzt gerade mal die Seite aufgemacht von der Tönnies Arena hier in diesem Internet.
Mhm. Ja.
Ich finde den Namen Arena da ein bisschen, sagen wir mal, gut gewollt.
Euphemistisch?
Ja.
Ja, ja, aber es ist alles jetzt eine Arena oder ein Park.
Ja, gut, aber das ist mehr ein Platz.
Ja, ich fand auch.
Also Platz
Arena
ist größer als Kampfbahn,
möchte ich,
ne?
Aber wenn etwas Arena heißt, möchte ich doch mindestens alle vier Seiten geschlossen haben und nicht Blick aufs Werksgelände nebenan, mutmaßlich. Ich weiß nicht, was das da ist.
Ja, und hinterm Tor sehr viele LKW Trailer quasi.
Da war noch Platz.
Da war auf jeden Fall ordentlich was los. Also bei Sonntag, wissen wir ja, da wird nicht so viel Brummi gefahren. Deswegen standen die da. Naja.
Aber sind ja Lebensmittel, die könnten erfahren.
Ja. Echt?
Ja, klar.
Ja, Lebensmittel haben Sondergenehmigung gefahren sonntags.
Oh, das wusste ich nicht. Na gut.
Du bist auch lange nicht mehr Auto gefahren sonntags, ne?
Nee, ehrlich gesagt nicht.
Hättest du gesehen auf der Autobahn.
Und ich fahre auch wirklich selten mit einem LKW.
Du musst ja nicht mit einem LKW fahren, um LKW zu sehen.
Das ist auch richtig. Ich glaube, es führt jetzt hier...
Das müssen wir jetzt ausdiskutieren.
Ich glaube nicht. Ich wollte sagen, die KI-Kamera, also neben dem befremdlichen Standort des Stadions, die KI-Kamera hat auf jeden Fall wieder für ordentlich Highlights gesorgt in dem Spiel. Wir müssen gleich mal sofort loswerden, weil teilweise, also am Anfang wurde nur die Hintertorseite gezeigt, bevor das Spiel losging. Weil, weiß ich nicht, ob da ein Ball war oder so, aber man sah dann halt einfach eine sehr leere Tribüne, wo durch die verschiedenen Farben der Sitzschalen ein großes Tönnies prangte. Das war super. Und dann während des Spiels war es halt so, dass die Kamera das Seitenaus nicht richtig unter sich, war wahrscheinlich zu steil oder so, nicht immer richtig hinbekommen hat. Und halt auch, wenn der Ball in der Luft war, dann auch leicht verwirrt war, sodass ich zum Beispiel, ich glaube, den Lattentreffer von Gütersloh in der zweiten Halbzeit nicht sehen konnte.
Verschiedene nicht sehen, aber dafür halt sehr, sehr gut die Umgebung abchecken können. Das war ein bisschen wie bei Google.
Und bei einem Foulspiel, als die sich dann halt so in der linken Spielhälfte versammelt hatten, aber der Ball war dummerweise in der rechten Spielhälfte, hat man halt auch nicht gesehen, was da eigentlich so los war. Naja, aber wie auch immer.
Dafür auch die gelbe Karte von Dina hat man ja auch nicht gesehen, weil die auch unten im toten Winkel der Kamera war.
Genau, am Seitenaus, ne?
Ja. Ja.
Aber wir hatten einen sehr aufmerksamen Kommentator und der klang wie Konstantin Eckner, der eigentlich heute für Sand eingeteilt war, aber ich glaube, hat vielleicht getauscht, weil er einen Bock auf Union hatte oder was auch immer. Und das fand ich super unterhaltsam.
Ja, das war angenehm, weil er vor allem auch die Dinge, die ja, die wir nie gesehen haben, uns netterweise erzählt hat. Der hat offensichtlich also viele Dinge dazu erzählt, die für uns unsichtbar waren aufgrund der Kamera. Und der auch so gute Sachen macht wie, ich spreche einen Namen falsch aus, ich merke das, ich korrigiere es und mach's beim nächsten Mal übrigens richtig. Das fand ich total gut.
Und insgesamt auch generell von der ganzen Art und Weise, wie er kommentiert hat, war es einfach tausendmal besser als alles, was wir bisher gehört haben.
Das ist richtig. Frauen.
Muss ich auch sagen.
War richtig angenehm.
Ganz kurz irritiert, Konstantin Eckner kommentiert zweite Frauen-Bundesliga?
Ja.
Schon länger?
Das weiß ich nicht, müsstest du ihn fragen, aber ich habe vorhin...
Ich kenne ihn jetzt hauptsächlich von seinem YouTube-Kanal und aus dem Rasenfunk, aber
cool. Ja, aber vom Rasenfunk zu Sport Total oder umgekehrt, ich weiß es nicht. Ich habe nochmal extra im Kommentatorenblog nachgeschaut und da war aber, wie gesagt, für SC Sand eingetragen und ein Ruben, Nachname habe ich schon wieder vergessen, war eigentlich für dieses Spiel eingetragen, aber
Färber,
genau. Vielleicht haben sie getauscht, keine Ahnung. Aber war super, hat mir Spaß gemacht und man muss ja auch mal Sachen loben. Also KI-Kamera doof, Kunstrasen doof, Kommentator super.
Ergebnis auch.
Ja, das sowieso. Ich war so ein bisschen, Nadine, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich war so ein bisschen enttäuscht, dass das Spiel so schwer in Gang kam.
Also schwer würde ich gar nicht sagen. Ich fand die ersten Minuten irgendwie hektisch. Kann sein, dass es aufgrund der Schnelligkeit irgendwie, die von Beginn an erstmal da war, dass es daran irgendwie liegt, dass es hektisch gewirkt hat. Aber ich fand es vor allem erstmal hektisch, den Beginn. Auch dann der falsche Einwurf irgendwie direkt von Gütersloh. Irgendwie beide Mannschaften total wie Duracell-Häschen losgerannt sind.
Ja, vielleicht, ich weiß gar nicht, wie ist denn das, wenn man plötzlich auf Kunstrasen spielt und aber eigentlich auf Naturrasen trainiert?
Naja, anders. Der Ball springt halt ganz anders als auf Naturrasen. Der Ball springt durchaus höher, springt gerader. Auf dem Naturrasen kannst du ja immer mal einen kleinen Huggel drin haben. Der Ball rollt schneller als auf normalem Rasen. Ja.
Ja, also da kann ich mir vorstellen, dass das vielleicht sonst auch was damit zu tun hat. Und zwar natürlich frisch dort. Aber das war es ja überall, glaube ich.
Und Vorteil an Kunstrasen ist natürlich, dass der zwar nass sein kann, aber du nicht irgendwie im Boden versinken kannst. Also du läufst halt nicht auf nasser Erde.
Okay. Ja, also ich fand Also okay, hektisch, ja, aber Torschancen gab es im Prinzip sehr lange gar nicht. Oder ich habe sie nicht gesehen, ich weiß es nicht, aber das war ehrlich gesagt erst so, für mich ging das Spiel erst so mit dem Treffer von Marie Becker so los. Und das war so ein Effekt, so Ketchup-Flaschen-Effekt irgendwie so. Und ich meine, es war auch ein witziges Tor mit so Gestocher und dann irgendwie rein. Und es war auch schwierig, erstmal mitzubekommen, wer das Tor geschossen hat. Also am Anfang wurde ja Anna Weiß angegeben. Wir konnten es nicht erkennen. Es gibt ja keine, bei diesen KI-Kamera-Ding gibt es ja keine Nahaufnahmen oder Wiederholungen oder irgendwas. Das heißt, man sieht es halt. Und wenn man irgendwas nicht gecheckt hat, dann kann man für ein paar Sekunden bei Sporttotal so mit Rückwärtsspuren noch was machen und sich das nochmal angucken. Aber das hält halt auch, glaube ich, nur für 60 oder 90 Sekunden, die man rückwärts mal kann. Ja, also da habe ich nicht so viel gesehen, aber ich fand es gut, mal reingestochert und super. Und ab dann ging es eigentlich richtig ab für Union. Oder ich weiß nicht, ob Gütersloh dann kurzzeitig vielleicht ein bisschen den Faden verloren hat. Gab es eine Riesenchance von Lisa Heiseler, die den Ball im Strafraum mit einer Drehung angenommen und direkt aufs Tor geschossen hat. Leider ganz knapp vorbei. Und dann noch Dina Ortschmann, die bei so einer Hereingabe, die quasi auf bei der Höhe der Torlinie vom linken Torpfosten rübergegeben wurde, nicht rankam. Und von Gütersloh kam im Prinzip gar nichts Gefährliches. Oder habe ich da irgendwas übersehen?
Nee, aber wir hatten schon 10 Minuten vor dem Tor hatten wir schon auch noch eine Chance, wo der Torwart quasi schon bezwungen war von Gütersloh. Und der Ball dann aber rechts am Tor vorbeitrudelte, aus unserer Sicht.
Okay.
Also so ist es nicht. Es gab schon durchaus eigentlich zwei kleine Chancen oder Schüsse aufs Tor, aber da war halt irgendwie überhaupt nichts Gefährliches bei. Zumal das Spiel aber auch generell halt, was du gerade gesagt hast, Gütersloh kam nicht so richtig bei uns vors Tor. Ich glaube, die waren 2-mal oder so in der ersten Halbzeit bei uns vorm Tor. So richtig gefährlich war es nicht und die Kamera war eigentlich zu 98% irgendwie in der Gütersloher Hälfte beschäftigt.
Lag vielleicht daran, dass da diese Tönnies-Schriftzug da war. Weiß ich nicht. Nee, aber was ich nicht erwartet hatte, war dann eigentlich, wie die zweite Halbzeit losging. Weil, also Gütersloh sehr ungefährlich und dann zweite Halbzeit. Union schrieb dann im Nachhinein im Spielbericht, handgestoppte 15 Sekunden hat es gedauert und dann war der Ball im Union-Tor.
Ich saß noch nicht wieder und dachte so, oh, was ist da los? Ja, das war ein bisschen.
Ja, es war übrigens Jacqueline Baumgärtel, die da getroffen hat. Top-Torschützin der Liga mit 9 Treffern. Nächstbeste ist, also nicht nächstbeste, aber beste Unionerin ist Dina Orschmann mit 7 Treffern. Und dann kam diese direkt, glaube ich, 2-3 Minuten später, dieser Lattentreffer von Gütersloh, den ich nicht gesehen habe, wo sich Gütersloh noch beschwert hat, dass sie keine Ecke bekommen haben. Und dann gab es einen Platzverweis für Gütersloh, den habe ich auch nicht mitbekommen.
Der war, glaube ich, auch im unsichtbaren Bereich. Also der Kamera.
Meine. Ja, das hat irgendwie keiner so richtig mitbekommen. Also ich wurde auch angeschrieben, so, hä, war es gerade gelb-rot? Und ich so, hä, nein. Also ich habe zwar auch nicht hingeguckt, aber man hat ja auch nichts irgendwie vom Kommentator gehört.
Nee, das kam
tatsächlich
kurz
abgelenkt. Und dann habe ich bei fußball.de reingeguckt und auf einmal steht da so, ja, gelb-rot für Gütersloh. Hä?
Ja. Ich
und kurz
bin
danach hat er dann auch angesprochen.
Genau, als Naika Reisner eingewechselt wurde, habe ich gedacht, das war früh. Also Union wechselt ja da normalerweise nicht so zeitig. Ich dachte, das ist ja interessant. Und dann hat Kommentator das ja angesprochen und dachte, ah, okay. Und erstmal volle Gönnung für Naika Reisner.
Die hat ein sehr gutes Spiel immer.
Wie soll ich sagen, in der Vergangenheit das nicht immer so effizient war, wenn sie reinkam und sie sich da häufig mal festgelaufen hatte oder den Ball irgendwie verloren hat. Und dass sie jetzt einfach da 2-mal so durchbricht auf der Seite und ihre Hereingaben zu Toren führen, das fand ich also volle Gönnung. Das 2-1 hat Lisa Heisler gemacht. Und das 3-1, das war dann relativ, also ein bisschen später dann Dina Orschmann.
Das war ein richtig schöner Konter.
Das war richtig schön, aber ich muss mal so ein Aber dran bringen. Aber vielleicht zuerst noch kurz, gab es schon noch ein paar Probleme bei der Chancenverwertung. bei Union. Das ist echt ein Thema, was sich jetzt so die letzten Spiele so durchzieht. Also ja, 3 Tore, alles super. Aber das ist einfach ein Thema. Könnte man jetzt so Billo sagen, ja, sonst halt Jacqueline Baumgärtel von Gütersloh verpflichten. Fun Fact übrigens bei Gütersloh, das hatte, glaube ich, der Kommentator erzählt, dass die eine Spielerin nicht dabei war, weil sie in Urlaub gefahren ist.
Verstehe.
Ja, klar. Also wenn,
ich habe jetzt Gütersloh im Fernsehen gesehen, ich wäre auch in Urlaub gefahren.
Ja, okay. Gut. Also ich war auch mal in Gütersloh, ist nicht, wo ich sage, da muss ich nochmal hin.
Nein, das hört sich total albern an, aber das Ding ist einfach, dass die ja nicht alle unter den gleichen Bedingungen spielen wie die Frauen bei uns und deswegen natürlich dann Urlaub machen, wenn es mit Arbeit und so weiter oder Studium, Ausbildung, was auch immer du gerade machst, zusammenpasst. Und da hast du nicht so dolle die Wahl und musst dann einfach auch mal die Sachen nehmen, wie sie kommen. Also klar, weil das so halt einfach eine halbprofessionelle Liga ist, wenn denn überhaupt. Und deswegen ist es total billo, sich jetzt darüber lustig zu machen. Das ist eigentlich nicht lustig, dass das so ist.
Nee, ist nicht, aber trotzdem irgendwie doch.
Also, es ist auf alle Fälle mal eine originellere Ansage als viele andere, die man so vorbringen kann.
Ich hätte, bei Aber ist eigentlich, wie gesagt, nicht die Chancenverwertung gewesen, über die kann man diskutieren oder nicht. Union hat Gütersloh irgendwie in der zweiten Halbzeit trotzdem immer mal so ins Spiel kommen lassen. Auf eine Art und Weise, wo ich dachte, das kannst du in Überzahl eigentlich nicht machen. Wir wissen natürlich, wir hatten ja gerade bei den Männern einen Tag vorher ein Spiel in Überzahl gesehen, wir wissen natürlich, dass das passieren kann. Aber da war beim Stand von 2-1 für Union ein tiefer Ball von Gütersloh und plötzlich standen 4 Gütersloher Spielerinnen gegen eine Union-Verteidigerin im Konter. Und da habe ich gedacht, das ist nicht wahr. Ich weiß nicht, Nadine, ob du das erklären kannst, aber...
Nee, ne?
Also
ich würde jetzt ganz klassisch sagen, da standen wir einfach zu hoch so und haben halt überhaupt nicht drauf aufgepasst, dass wir irgendwie mal hinten noch einen Verteidiger oder 2 Verteidigerinnen stehen lassen, falls ein Konter kommt.
Also Gütersloh hat es nicht gut ausgespielt, da ist dann eine Spielerin Richtung in Strafraum und Kara Bösel aber rechtzeitig raus, hat den Winkel eng gemacht und die Spielerin hat es nicht geschafft, den Ball an Kara Bösel vorbeizubringen. Und dann kurze Zeit später gab es auch nochmal so Ecke und Gestocher. Aber im Gegensatz zum Union-Gestocher der ersten Halbzeit ging der Ball neben das Tor. Also das waren so 2 Sachen, wo ich dachte, huiuiui. Also das war schon, ja, ein bisschen eng und das lag auch ein bisschen, also für mich war es auch so, dass ich halt noch die Spiele auf den anderen Plätzen so ein bisschen im Auge hatte und in der zweiten Liga geht es ja aktuell oben recht eng zu bei den Top 5 Teams und die anderen außer der HSV waren alle in Führung. Ich dachte halt, wäre schon gut, wenn man das Spiel selber auch gewinnt, um da nicht so in Druck zu geraten. Aber am Ende ist alles gut gegangen und ich weiß gar nicht, ob wir da jetzt drüber reden müssen, aber die Winterpause ist jetzt bis 9. Februar, da ist das nächste Spiel. Mhm. Ist Urlaub, ich glaube ab Anfang Januar, 7., 6. Januar, geht es wieder mit dem Training los, so Vorbereitung. Ob da nochmal Verstärkung geholt wird, kann ich nicht einschätzen. Nadine, würdest du irgendeine Verstärkung holen?
Man muss natürlich mal gucken, wie lange jetzt Abu... Eleni und Katja Orschmann dann noch ausfallen.
Ja.
Weil wenn man da jetzt irgendwie weiß, dass es noch länger dauert, könnte man natürlich gucken, dass man sich nochmal verstärkt. Ich glaube, zwingend brauchen tun wir es nicht unbedingt. Also ich glaube, es funktioniert ja auch ganz gut mit den Mädels. Ich glaube, es kann man über Training und so, kann man die Punkte, die irgendwie gerade noch stören, auch hinbekommen. Deswegen, ja, keine Ahnung, ich glaube, wenn man irgendwie jemanden bekommt, ja, warum nicht, ne? Aber ich glaube, zwingend notwendig wird es nicht sein.
Aber die nächsten 2 Spiele haben es dann auf jeden Fall in sich im Februar. Geht erst auswärts gegen den HSV und dann zu Hause gegen Tabellenführer Nürnberg. Und ist ja schon so, es gibt schon mal so den Weg mit für die restliche Saison, glaube ich. Auf jeden Fall.
Ja, aber Nürnberg zu Hause, wenn wir da wieder ein vernünftiges Publikum hinbekommen, glaube ich, dann haben wir da schon mal die Hälfte der Miete einfach wieder da. Naja, ist doch so, machst du ja, einfach ja. mal ein bisschen Selbstbewusstsein ne, haben. So. Die Frauen machen es nicht schlecht. Die spielen guten Fußball. Und ich meine, vor 5000 Leuten muss man halt auch erstmal spielen. Und ja, das kennen unsere.
Das stimmt.
Genau.
Also, ne, das ist halt auch ein ganz klarer Vorteil. Und dann halt immer noch zu Hause. Also breite Brust und los geht's. So ist unser Stadion, kommt an und dann gucken wir mal.
Außerdem ist ja Nürnberg bekanntermaßen nicht Frankfurt. Und das ist ja der einzige Club, gegen den die Frauen von Union in dieser Saison verloren haben.
Mhm. So.
Es ist auch wichtig, dass man nochmal festhält, dass Nürnberg nicht Frankfurt ist. Und, ja. Manchmal kommen Verwechslungen auf. Möchte ich noch
mal, gerade bei uns.
Ja, ja.
Und das Hinspiel war ja auch, wäre ja glaube ich auch ohne die gelb-rote Karte, hätten wir das eigentlich auch easy gewonnen. Das waren 2-2, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, Hamburg war krasser, glaube ich.
Oh, ja. Hinspiel.
Aber ja. Also ich freue mich drauf, hat bis hierhin diese gesamte Hinrunde hat sehr viel Spaß gemacht.
Ja.
Auch den Weg des Teams in diese Liga zu verfolgen und diesen Respekt, den dieses Team jetzt schon sich erarbeitet hat, auch ja. in der Liga. Das ist schon krass. Also
ja.
die kommen zwar alle gerne nach Berlin, aber die haben halt auch entsprechend den Respekt, weil sie diese Zuschauer nicht gewöhnt sind.
Plus alle gucken ein wenig neidisch. Das ist auch ein bisschen, das tut mir ehrlich gesagt auch gerade ganz wohl. Also wir haben da so was wie einen Maßstab gesetzt, wisst ihr? Also nicht du und ich, aber Unionsfrauen halt schon. Das irgendwie so ein bisschen, wo alle sagen so, ja guck mal, was man machen kann, wenn man will. Und das ist sehr schön. Also es ist tatsächlich, glaube ich, irgendjemand muss halt mal anfangen. Und das waren in dem Fall wir. Und mit einer Sache, die nicht blöd war. Das tut meiner Fanseele gerade auch gut.
Ja, der Trainer der ersten Frauen von Frankfurt nach dem Pokalspiel hat sich auch sehr, also der hat ja im Grunde gesagt, also ist so fast schon als gegeben angenommen, dass Union dann nächste Saison in der ersten Liga spielt und dass sie da auch hingehören mit diesem ganzen Drumherum. So. Das ist ja sehr schöne Anerkennung auch.
Ja, genau.
Ja, ich finde es spannend vor dem Hintergrund, dass ja in der Bundesliga diskutiert wird, wie man das Geld auftreibt für eine Professionalisierung und wer eigentlich dafür zahlen soll.
Mhm.
Und die Antwort bei Union lautet, zumindest für einen Verein, der auch im Männerfußball Geld verdient, ja, wir machen es dann halt einfach mal.
Ja.
Und warten nicht drauf, dass da irgendwie...
Dass irgendjemand kommt und Geld abstellt.
Ja.
Zumal, ja gut, aber das heißt ja dann in dem Fall auch, dass der Männerfußball den Frauenfußball erstmal finanziert, ne?
Nein, es geht gar nicht ums Finanzieren, es geht erstmal ums Schaffen von Struktur. Und das würde ich auch nie so sagen, sondern ich würde, also irgendwoher muss die Infrastruktur kommen. Sie ist bei den, also bei den Männerfußballclubs vorhanden. Und die Tendenz haben wir ja gesehen, also die reinen Frauenfußballclubs, die professionellen nehmen ja nicht ab, aber sie verlassen den oberen Bereich.
Ja.
Mhm.
Also ganz eindeutig, das ist ja keine Tendenz, die mit Union angefangen hat, sondern das ist ja schon länger so. Entweder wurden sie fusioniert unter dem Namen eines Männerfußballclubs, wie bei Frankfurt, oder sie sind halt einfach rausgefallen wie Sand oder wahrscheinlich Turbine Potsdam wieder.
Mhm.
Also in ganz krassem Maße oder Duisburg. Nee, die sind auch fusioniert und dann wurden sie trotzdem rausgekickt. Ja, also deswegen würde ich da sagen, das ist ja eine Tendenz, die schon älter ist, die was damit zu tun hat, wie Infrastruktur geschaffen wird. Ich mag diesen Blick auf die Finanzierung nicht, weil, habe ich ja schon öfter gesagt, auch bei Männerfußball wird ja nicht drüber nachgefragt, ob das jetzt irgendwie Gewinn bringt, die Investition sofort im ersten Jahr oder ob man halt erstmal investiert, um was zu schaffen.
Nee, na klar, aber du hattest ja gesagt, dass sich die erste Liga fragt, wie das finanziert werden soll.
Ja, das mag.
Dass Union es dann einfach gemacht hat und dann wird es eben erstmal Stand jetzt aus dem Erlösen des Männerfußballs finanziert. Punkt. Und das muss ja die andere weitere Diskussion nicht vorwegnehmen.
Genau. Wir sprechen ja auch über Beträge, die aus der Sicht von Männerfußballbeträgen lächerlich sind. Ja, ich glaube, das ist ein zweistelliger Millionenbetrag über mehrere Jahre, der da in Professionalisierung fließen soll und das beinhaltete sowas wie Mindestgehälter und sowas alles.
Mhm.
Also das ist wirklich, also wir reden auf einem Niveau, wo Union für sich sagt, machen wir. Und Union genau. ist ein Verein, ich sag mal, vom Finanziellen her Mittelmaß Bundesliga bei den Männern. Ja, also finanziell Mittel, ja, mhm. so knapp. So. Tja. Also kann mir nicht vorstellen, dass das bei den Clubs, die sonst in der Bundesliga sind, nicht vorhanden wäre, das Geld.
Ja, ganz klar.
Deswegen. Na gut. Ich freue mich jedenfalls auf den Start. Hamburg-Nürnberg wird super. Und bin gespannt tatsächlich, ob die Spielerinnen Nadine zurückkehren können, rechtzeitig mit Eleni Marku, Katja Orschmann und Sarah Abu Sabah. Oder ob Union dann nochmal tätig wird, vielleicht auch im Vorgriff auf. Also, weil es ist ja schon interessanterweise eng und so schnell, so eine gute Chance. Weiß nicht, ob die nochmal so wiederkommt.
Und jetzt stell mal vor, Dina würde sich verletzen, dann wird es halt auch schon dünn vorne. Also ja. Ich bin da auch schon eher Team, vielleicht nochmal ein bisschen Kaderbreite
ja.
erhöhen. So.
Also, wie gesagt, wir werden es sehen, weil viel wird ja nicht, also da gibt ja jetzt so Transfermarkt, Geflüster und so weiter und so fort. Gerüchte vergehen, gibt es ja nicht so viel in der zweiten Liga der Frauen. Okay. Dann kommen wir jetzt zum vergnüglichen Teil dieses Podcasts, nämlich zum Spiel der Männer gegen Bochum. Das war das vorletzte Spiel in diesem Jahr. Es ging 1:1 aus. Und Steffi, du hast dir da was vorgenommen. Soll ich vorher ein Stenogramm machen, kurz zum Spiel, damit wir kurz abgehakt haben, was da passiert ist alles? Und dann erzählst du was? Oder willst du erst kurz erzählen, wie wir es vorhaben und dann mache ich das Stenogramm?
Ich glaube, wir können das einfach am Wegesrand erledigen. Ich erzähl's kurz.
Okay.
Bei uns in der Schule gibt es ein Verfahren, das wir immer mal benutzen, das andere Menschen aus anderen beruflichen Zusammenhängen in so ähnlich aber auch kennen. Das heißt Koffermüllablage. Das führt dazu, dass man manchmal Diskussionen eine Struktur geben kann, wenn die eigentlich nicht da ist oder wenn man geneigt ist, an irgendeiner Stelle Dinge zu vergessen oder unter- oder überzubewerten oder sich irgendwo festzuhaken. Und die Kategorien sind eigentlich relativ selbsterklärend. Koffer ist dafür da, dass man da Dinge drin sammelt und man sagt, möchte ich behalten, war gut. Müll ist auch sehr, sehr selbsterklärend. Was war blöd, kann weg, möchte ich so nicht mehr sehen, braucht man nicht. Und Ablage ist, dies ist eine Baustelle, das kommt halt in die muss irgendwie bearbeitet werden Sektion. Und ich würde gerne nach diesen Kategorien den gestrigen Spieltag der Männer besprechen, weil ich glaube, dass es nicht zielführend ist, sich an dem Spiel selbst und dessen Verlauf lang zu hangeln, weil das, glaube ich, das am wenigsten wichtige eigentlich war. Kommt ihr damit klar? Könnt ihr euch darunter was vorstellen? Also ist es für euch irgendwie okay so?
Ja.
Gut.
Ja, ich finde halt gut, weil es halt Sachen gibt, die sonst im Lichte von meinetwegen Feuerzeugwurf untergehen.
Ja.
Weil das halt so alles überstrahlt und wir es aber gleichzeitig auch nicht relativieren wollen. Ich würde trotzdem jetzt einmal kurz Stenogramm machen, damit alle wissen, was eigentlich gestern so los war.
Okay.
Ausverkauftes Stadion, Alte Försterei. In 13. Minute gibt es eine rote Karte für Bochum, für Miyoshi nach dem Schienbeintritt gegen Andras Schäfer. Das war relativ deutlich. Ich habe es nicht ganz so, also ich habe erst gedacht, er hätte gelb gezeigt und dachte, man könnte auch rot geben für. Aber das ist meine, ich habe es wohl mit Farben nicht so. 23. Minute in Unterzahl gibt es das 1:0 für Bochum durch, Namen schon wieder vergessen.
Sissoko.
Okay.
Der Sechser halt.
Dann in der 33. Minute 1:1 durch Benedikt Hollerbach. 46. Minute, also direkt nach Wiederanpfiff, Schiedsrichter Martin Petersen pfeift einen Elfmeter für Union. Zieht ihn nach mehreren Minuten und Angriff wäre auch gut, und Bilder an sich zurück. 92. Minute beim Abstoß wird Bochums Keeper Patrick Treves von einem Feuerzeug getroffen. Schiedsrichter unterbricht die Partie, Spieler gehen in die Kabinen. Nach ca. 30 Minuten geht das Spiel weiter. Bochum nur noch zu neunt, weil Treves in der Kabine geblieben ist. Dafür ist Philipp Hofmann, glaube ich, im Tor gewesen. Ball wird hin und her geschoben, also es gibt kein Fußballspiel im eigentlichen Sinne und der Schiedsrichter pfeift ab und Abgang. Das ist das, was so auf der sachlichen Ebene da gestern passiert ist. Und dann können wir jetzt anfangen mit Koffer? Oder?
Ich würde mit Koffer anfangen.
So, also Koffer, was war gut? Und dann würde ich sagen, Robi, würde ich dir das Wort zuerst geben. Also jeder sagt erstmal einen Punkt und dann reichen wir mal so den Moderationsball weiter.
Der Ausgleich ist nicht nach dem Standard gefallen.
Wow.
Ja.
Okay.
Also mit einer Verneinung in was gut war kommen.
Okay. Ja, das wird eine harte Sitzung heute. Okay, aber Robert, das akzeptieren wir. Nadine, was ist mit dem?
We don't judge. Ja. Genau.
Nee, vielleicht was wirklich Gutes. Gut fand ich den Einfluss von Vogt, den er wieder auf das Spiel haben durfte, nachdem er wieder mitspielen durfte.
Ja, stimmt. Stimmt, war auch viel am Ball. Ja. Ja. Also zwangsläufig. Nadine.
Rein sportlich oder generell Stadionerlebnis?
Alles.
Gut. Dann fand ich richtig gut mal wieder die Worte von Christian Arbeit vorm Spiel, die er gewählt hat, um die guten Taten von Unionern hervorzuheben und zu loben.
Genau, da ging es.
Und auch das Verhalten der Stuttgart-Kurve und Organisation.
Genau. Ja, also aller Fans und genau.
Kontext war, dass es ja beim Stuttgart-Spiel ein Fan von Union gab, der zusammengebrochen ist. Und dann hat Christian, ich gehe mal ein bisschen ins Detail für die Leute, die nicht im Stadion waren, weil das konnte man ja nicht hören, wenn man bei der das am Fernseher irgendwie verfolgt hat. Und er hat gelobt, dass die Szene Support eingestellt hat, damit halt der Fokus auf der Rettung der Personen liegt, dass die Szene Kontakt zu der Szene von Stuttgart aufgenommen hatte, damit das dort auch passiert. Dann hat er zwei Unioner genannt, die den quasi zusammengebrochenen Fan wiederbelebt haben tatsächlich. Mhm. Also hat er auch nochmal das Thema Herzdruckmassage nochmal wirklich genannt und hat dann nochmal auch als Beispiel genannt, also er konnte auch wiederbelebt werden, was danach alles passiert ist. Also weil all die Sachen, die ja so neben ich lebe noch so dranhängen, wie Mietwagen, Sachen, was man ja, also Sachen, die nicht wichtig sind, ja. In dem Moment, wenn man um sein Leben kämpft, wo ist mein Portemonnaie, wo sind irgendwie Sachen, ist unwichtig. Aber danach muss sich darum gekümmert werden. Hat dann auch gesagt, wer sich wie darum gekümmert hat. Und dann hat man gemerkt im Prinzip, was für eine Kraft diese Gemeinschaft halt auch haben kann. Also wie sie gemeinsam etwas schnell machen kann. Das war schon super bewegend und ich muss auch sagen, da kamen mir schon so die Tränen, ehrlich gesagt, vor Anpfiff. Das war.
Ja, man weiß halt einfach oder man geht dann auch einfach mit dem Gefühl ins Stadion, egal was mir irgendwie passieren kann an blöden Dingen, die einem Menschen so passieren können, es wird sich drum gekümmert. So, und man hält dann da halt zusammen. Und das ist doch einfach eine Sache, die wir heute in der Gesellschaft nicht mehr überall durchaus erleben. Also es gibt Leute, die klappen auf der Straße ab und die bleiben dann da erstmal liegen, weil sich keiner drum kümmert. Ne? Und wenn man dann einfach weiß, man hat so diese Gemeinschaft im Stadion und das funktioniert halt, wenn da ein Notfall ist, dass einem geholfen wird, dann finde ich, das ist eine Sache, die leider nicht selbstverständlich ist und die dann auch genau diese Worte halt verdient hat. So.
Ja, das sind ja zwei Sachen, die er genannt hatte. Also einmal die Kraft der Gemeinschaft, die du auch gerade erwähnt hast, Nadine, aber halt auch, dass man keine Angst haben soll,
ja,
wenn was ist, sondern dass man einfach, man kann ja nichts schlimmer machen.
Ja. Nichts machen ist das Schlimmste, was du machen kannst, ja.
Genau.
Und das,
wenn die Leute nicht mehr atmen. Wenn du Leute ranholst und Leute aufmerksam machst.
Ja.
Also oder eben hingehst und in die Mitte des Brustkorbs drückt. Und da gibt es ja früher zu meinen Zeiten wurden noch irgendwie zwei Querfinger über dem Ende des Brustbeins. Alles vergessen, Mitte des Brustkorbs, 5 cm tief, 100, 120 Mal die Minute. Los.
Ja.
Das ist das Allerwichtigste.
Das ist das passende Lied dazu, ne?
Genau.
Ja. Das war krass. Ich muss sagen, ich hatte da kurz irgendwie überlegt, wow, das sagt er so direkt vor der, weil die Worte von Christian eigentlich so da sind, um uns anzuzünden. So normalerweise so in dieser Choreografie. Und habe erst gesagt, das ist Wahnsinn eigentlich, das so in der Phase zu sagen. Ich fand es aber dann wirklich auch komplett richtig, weil es halt nochmal gesagt hat, es gibt in manchen Momenten auch einfach super viel wichtigere Sachen. Und wann hast du einen Moment im Stadion, wenn dir alle zuhören? Vor verlesene Aufstellung.
Aber ich finde auch gar nicht, dass die alleinige Funktion ist, uns anzuzünden. Also es geht ja meistens nochmal ums letzte Spiel, wenn er da rauskommt. Also sei es nur, dass er sich bedankt für die Auswärtsfahrenden und so. Aber insofern, das ist schon so. Wir haben uns jetzt 2 Wochen noch nicht gesehen, was denn inzwischen passiert. Hallo, alle klar und jetzt geht's los und wollen wir gewinnen. Also alles zusammen.
Steffi, was ist bei dir im Koffer?
Ich habe den gleichen Moment aufgeschrieben, aber vielleicht aus einem anderen Grund. Und zwar, weil am Anfang diese Gemeinschaft so beschworen wurde und die am Ende einfach gesagt hat, aber ich nicht. Und ich finde das so, also gerade deshalb so wichtig, dass es das gibt, dass dich jemand daran erinnert, dass du nicht alleine da stehst, im Guten wie im Schlechten. Das war jetzt tatsächlich mal im Guten, weil etwas funktioniert hat. Also das war ein Positivbeispiel für eine Horde Fußballfans, ist zu nachdenken, aufmerksam sein und sich umeinander kümmern, komplett in der Lage. So. Mhm. Und du hast halt am Ende des Spiels gesehen, aber manchmal halt auch nicht. Und weil das für mich so Gegensatzbilder sind, mit denen ich aus dem Tag gehe, wollte ich gerne, dass dieser Moment am Anfang aber auch da ist, weil der stark war, weil der wichtig war und weil der manchmal auch hilft, dass du dir Dinge klar machst, weil sie mal jemand ausspricht.
Hans Martin, was ist bei dir im Koffer?
Ich gehe wieder zum sportlichen Banalen zurück. Ich fand Robert Skou das ganze Spiel über ziemlich gut und war so einer der wenigen, fand ich, der irgendwie strukturiert Gefahr ausstrahlte. Also nicht direkt, aber so, wo ich das Gefühl hatte, der hat eine Idee, wie man vielleicht in gefährliche Zonen kommen kann.
Der war auch erstaunlich oft frei und ungedeckt auf seiner Seite. Ja. Aber trotzdem ging das Spiel dann immer über links.
Naja.
Das war echt ein bisschen blöd.
Gut, ich hatte natürlich auch die Sache mit Christian. Ich habe aber noch was anderes, was ich sagen würde, was ich auch gut fand. Ich finde, es ist nach diesem Feuerzeugwurf nicht eskaliert. Und zwar in jeglicher Hinsicht. Also ich finde, das hätte schon passieren können. Also da hätten auch komische Sachen passieren können. Ihr erinnert euch noch, ne? Hier Giekiewicz, irgendwelche Vermummten auf dem Platz oder sonst was. Komische Sachen. Also man kann ja alles Mögliche passieren, ja. Und ich finde gut, dass im Gegensatz zu Leuten, die in solchen Momenten einfach nur an der Tastatur sitzen, um es mal so zu sagen, dass die meisten handelnden Personen, Schiedsrichter, DFB in dem Fall, Ordnungsdienst, Polizei, Spieler, Stadionsprecher, auch wirklich sehr viele Fans, besonnen gehandelt haben. Das muss man mal so sagen eigentlich. Also weil man ja so von anderen Sachen erstmal immer ausgeht und das gesagt wird hier. Und es geht ja dann, deswegen habe ich das mit der Tastatur gesagt, wenn irgendwelche Medien dann Kommentare schreiben und das und dies und so weiter und so fort, ja, die handeln halt nicht. Und die Leute haben gehandelt.
Ja.
Und zwar auch im Sinne einer Deeskalation. Also du bringst so ein Spiel zu Ende, um halt auch ein geordnetes Ende so einer Massenveranstaltung sicherzustellen, damit da kein Chaos bei der Abreise passiert. Und es war auch bei der Abfahrt seltsam still in der Bahn, muss ich sagen. Hm. War überhaupt kein Problem. Bochumer, Unioner standen beieinander, aber es war einfach still. Es hat eigentlich kaum jemand irgendwie viel geredet. War krass.
Ja, das stimmt.
Was? Wird es dem mit einer kleinen Einschränkung zustimmen? Aber die ist auch nicht unwichtig. Aber guck mal, vielleicht.
Mach.
Ich kann halt nicht einschätzen, wann welche Sachen wie klar waren, aber ich fand die Zeit zwischen dem Verlassen des Platzes, also zuerst ja zwischen erstmal der Spielunterbrechung, dann verlässt die Bochumer Mannschaft und der Schiedsrichter den Platz, dann irgendwann auch die Union-Mannschaft. Das waren 10 Minuten und wir wussten erstmal gar nicht, was jetzt der Stand ist. Und die erste Durchsage von Christian kam halt relativ spät. Ich glaube schon, nicht, dass der noch eine Weile erstmal einen Kaffee getrunken hat, bevor er was gesagt hat, dass die Informationen erst spät zu ihm kamen oder dass halt noch Dinge ausgehandelt wurden. Aber das war irgendwie im Stadion wusste man wirklich wenig, was los ist. Teilweise habe ich das eher über Kontakte zu Fernsehzuschauern oder bei Kicker oder so gelesen. Und auch war mir zum Schluss nicht klar, dass das, was da jetzt gerade auf dem Rasen sich abspielt, als sie dann ihre 4 Minuten runtergerissen haben, dass das nicht mehr Aufwärmprogramm ist, sondern dass offensichtlich irgendwie das Spiel wieder angepfiffen wurde, was mir nicht auch nicht bei mir nicht angekommen ist.
Bei mir auch nicht.
Und dann war irgendwann Schluss. Und also ich wusste gerade, ich wusste wirklich lange Zeit ab dieser Spielunterbrechung wusste ich nicht, wie gerade die Situation ist. Und das hat, glaube ich, schon auch zu viel Unmut und zu viel Verwirrung und eben auch zu dem paar Sachen geführt, über die wir später noch sprechen werden.
Ja.
Aber ich finde eine Sache, die wir vielleicht auch noch als Bonus so positiv erwähnen können, ist ja auch, dass derjenige, der das Feuerzeug wohl geworfen hat, auch ausfindig gemacht worden ist bereits. Und ich denke mal, das ist jetzt nur Mutmaßung, weil ich das nicht genau weiß, aber ich denke mal, dass er da sicherlich der Block auch nicht ganz unbeteiligt wieder dran war, sondern dass man dem vielleicht, ja. Also dass das halt nicht nur über Kameraaufnahmen oder sonst was war, sondern dass halt wirklich im Block dann gesagt wurde, du mitkomm, so in die Richtung, ne, und jetzt steh für deine Scheiße gerade, die du gemacht hast. Und, aber ich, also das muss man halt auch irgendwie, oder darf man dann halt auch nicht außer Acht lassen, da darf man auch nicht alle verteufeln, sondern muss halt sagen, ja, wenn das dann aber zumindest funktioniert, dass wenn jemand Scheiße gebaut hat, man dann halt sagt so, Abmarsch jetzt mit dir, wir decken dich hier nicht, finde ich das durchaus erwähnenswert und positiv.
Mhm. Aber wir wissen halt nicht, wie die Person jetzt ausfindig gemacht wurde, nur das. Okay, aber hier ging es noch kurz um diese Deeskalation. Hans-Martin hatte gesagt, die Information, das stimmt. Ich habe es, also fand ich auch befremdlich, ehrlich gesagt. Also weil es wurde nur kurz bevor der Anpfiff, den wir nicht mitbekommen hatten, dann stattfand, wurde nur gesagt, hey, die Mannschaften sind wieder auf dem Platz. Wenn noch irgendwas fliegt, wird sofort abgebrochen. Das war im Prinzip die Info, die wir bekommen haben. Ich habe es danach, habe ich auch so drüber nachgedacht, hätte man den Leuten das jetzt erzählen sollen oder nicht? Und ich glaube, man hat es nicht gemacht, weil es so eine informelle Absprache war.
Mhm. Aber dann kannst du dich jetzt auch nicht können wir uns jetzt nicht hinstellen und den Verantwortlichen ein Lob aussprechen für Deeskalation, weil Verwirrung ist keine Deeskalation.
Ja, aber es hat halt auch nicht, also mir ging es um dieses, das Ding zu Ende bringen, nicht irgendwie es abbrechen und auch zu gucken, also mit allen Informationen, die man zu dem Zeitpunkt haben kann. Man hätte ja auch sagen können, hey, hier ist eine Grenze überschritten, wir brechen es sofort ab.
Das stimmt schon.
Ja.
Und da hat man gesagt, also ich habe jetzt nochmal nachgelesen, also Martin Petersen hat einerseits mit dem Schiedsrichter Menschen
mit
Lutz Wagner telefoniert, hat mit Polizeiordnungsdienst gesprochen, mit den jeweiligen Mannschaften und so weiter und so fort. Bochum wollte ja nicht spielen. Und die hatten dann ihm alle Informationen so gegeben, dass er entschieden hat. Und er ist im Prinzip als Schiedsrichter die Person, die da verantwortlich ist und hat gesagt, nee, wir können das hier ordentlich zu Ende bringen. Und es entspricht auch den Regeln.
Genau, du kannst es regelkonform zu Ende bringen.
Genau.
So. Also nicht als Spiel, so das nicht, aber du kannst es formal begradieren. Das kannst du machen.
Ob damit jetzt alle zufrieden sind, ist eine ganz andere Frage. Ich fand halt nur irgendwie, dass da besonnen gehandelt wurde und dass da nicht irgendwie sofort so heißspornmäßig irgendwelche Sachen gemacht wurden. Weil ich habe mich ganz anders gefühlt in der Situation, muss ich ehrlich zugeben. Und fand das im Nachhinein eigentlich gut, dass die handelnden Personen da versucht haben, das ja in Maß irgendwie zu Ende zu bringen, dass das halt nicht weiter irgendwelche Sachen befeuert.
Ja gut, nee, das hätte man doch auch einfach ansagen können. Man hätte einfach sagen können, pass auf, die Mannschaften kommen jetzt auf den Platz, wir machen hier 4 Minuten, 3 Minuten, was auch immer war, ein bisschen Umhergeschiebe, eben genau aus diesen Gründen, um das jetzt hier regelkonform über die Bühne zu bekommen, dann hättet nicht irgendwie diesen Anschein von Karl-Heinz Rummenigge und Dietmar Hopp stehen Arm in Arm am Rand. Ja. Gehabt und ach, ich weiß nicht, war alles, also wie dann die letzten 4 Minuten zustande gekommen sind, fand ich tatsächlich ein bisschen lächerlich.
Insgesamt. Ja, verstehe ich total. Ich habe das einfach verbucht unter, naja, ich kriege ja im Stadion auch erst, nachdem der Schiedsrichter schon längst irgendwelche Sachen angezeigt hat, die Information, warum irgendwie ein Videobeweis da jetzt kam oder nicht.
Ja, sicher, aber da und hast du dann auch ein laufendes Spiel, da hast du nicht einen Christian Arbeit, der eine Ansage macht, bevor die Mannschaften wieder auf den Platz kommen.
Gut. Ich glaube, mir hätte es schon gereicht, wenn der Anpfiff, der Wiederanpfiff deutlich gewesen wäre, dann hätte ich mir den Rest auch irgendwie zusammengereimt. Aber es war ja auch so, dass das zu keinem Zeitpunkt, also gut, es hätte natürlich auch nicht einen Anpfiff mit beide Mannschaften stehen in ihren Hälften oder so, aber die standen alle so halb verstreut und es fing ja auch damit an, dass die Union-Mannschaft rauskam und sich warm machte. Und dann kam irgendwann die Bochumer, dann standen irgendwie alle da und dann denke ich, naja gut, dann machen die sich jetzt vielleicht auch nochmal kurz warm, weil war ja eine ganze Weile. Und für mich war einfach nicht abtrennbar klar, dass das jetzt hier wieder das Spiel ist. Das hätte ich das gewusst, hätte ich dann anhand des Verhaltens den Rest mir auch erschließen können. Aber das war so völlig. Und dann war irgendwann komplett Schluss und niemand, also ich stand da und dachte, okay, was jetzt? So, und das war unbefriedigend.
Und dann hieß es, tschüss, wir sehen uns bei Weihnachten.
Genau. Und dass Christian, also die Kritik sozusagen oder der Vorbehalt in Sachen Kommunikation, da würde ich auch nochmal ganz klar sagen, also dass so lange erstmal nichts kam, das liegt mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran, dass noch keine verkündbaren Informationen vorlagen. Aber es war halt trotzdem sehr, wirkte nicht deeskalierend, sagen wir es mal so, oder nicht aufklärend. Aber das war viel, womöglich eben auch gar nicht anders möglich. Also das ist jetzt weniger eine Kritik als ein, war halt auch schwierig.
Ja.
Okay. Dann hat noch jemand was im Koffer.
Das, was ihr jetzt genannt habt, habe ich tatsächlich in die Ablage gepackt. Aber ja, nee, ich habe nichts Zusätzliches.
Nadine, Robert, Hans-Martin?
Ich habe schon zwei.
Das andere Schäfer, bei der ich spielen durfte.
Ich habe auch schon zwei genannt.
Also konnte vor allem. Das hat mich, das sah zuerst nicht so aus, dass Schäfer nach dem Foul weiter spielen konnte. Hat mich dann sehr gefreut.
Okay. Dann lassen wir mal. Okay, es ist im Koffer.
Schließen wir den Koffer.
Den machen wir zu. Steffi, kommt jetzt Müll oder Ablage?
Eigentlich kommt jetzt Müll.
Okay, dann.
Und die Katze.
Katze immer schön.
Meine ist es nicht.
Okay.
Meine liegt ruhig neben mir.
Bei mir wohnt gerade keine Katze.
Okay.
Ihr auch nicht.
Wer möchte denn mit Müll anfangen?
Gerne.
Ja. Wie viel Zeit hast du?
Ich habe tatsächlich bei Müll habe ich tatsächlich vier Dinge. Ich kann die auch einfach nur mal so in die Tonne ballern. Müll, erstens Dinge auf den Platz werfen. Ganz generell. Zweitens, wenn was Doofes passiert, heißt es irgendwie immer Einzeltäter. Das sind nie alle anderen. Ebenfalls Müll Zeitspiel und ebenfalls Müll Schauspiel.
Gut, Ablage.
Nee. Nö, Moment.
Momentchen.
Nein, ich bin da voll bei Steffi. Ich habe mir jetzt nur Dinge werfen aufgeschrieben und künftig anders machen, ist klar. Wandelt man dann einfach mal in Support um. Und bei dem Zeitspiel bin ich da auch voll bei dir. Auch wenn man es natürlich irgendwie bei der eigenen Mannschaft immer ein bisschen feiert, in Anführungsstrichen, oder mehr duldet. Aber ich glaube, in dem Maße, in dem das der Drewes gestern gemacht hat, würde ich es auch bei Renault nicht ganz so geil finden, wenn man permanent so extrem auf Zeit spielt.
Er hat in der 20. Minute angefangen damit.
Richtig, und hat in der 89., 90. Minute dafür gelb gesehen. Herzlichen Dank auch.
Diese Nummer mit, als er zur Auslinie lief, aus seinem Strafraum, obwohl
sich einen anderen Ball zu holen.
Um sich einen anderen Ball zu holen und den anderen rausgekickt hat. Ja, muss man wollen.
Oh, ich habe noch was für Müll.
Ja.
Ich habe noch einiges für Müll.
Es gibt eine ganze Liste.
Irgendwelche Reihenfolgen aufschreiben danach im Internet, wenn das nicht passiert wäre, wäre das nicht passiert, dann wäre das nicht passiert. Hätte Union besser gespielt, dann hätte der kein Zeitspiel gemacht oder so. Nee, das ist Bullshit. Also ja, klar, gäbe es, wenn Union gewonnen hätte, eigentlich prinzipiell weniger, also nee, es gibt nie einen Grund, Dinge zu werfen, aber keine Ahnung. Einfach Quatsch. Punkt. Wenn das nicht passiert wäre, wäre das nicht passiert. Nein, werft einfach keinen Scheiß aufs Spielfeld, egal was auf dem Spielfeld passiert. Punkt.
Ja.
Ist halt irgendwie der Job vom Schiedsrichter zu regeln, wenn auf dem Platz irgendwas blöd ist, zum Beispiel ein Zeitspiel passiert. Wenn er das nicht tut, können wir ihn gerne auspfeifen. Den Spieler übrigens auch. Du kannst einen Haufen Rabatz machen und kannst auf jede Art deinem Unmut kundtun, aber halt nicht eingreifen ins Spiel. Bitte.
Naja, also man betritt nicht den Innenraum und man wirft nichts in den Innenraum. Ne? Das ist ja genau. So Konsens eigentlich.
Genau.
Wandelt die Energie in Support
Fackeln um. Fackeln bleiben in der Hand.
Genau.
Und alles andere auch.
Missgabeln auch, genau.
Und Becher übrigens auch. Alles einfach, alles. Diese Fangnetze sind ja nicht aus Quatsch da. Die sind ja da, weil wir uns irgendwann mal darauf geeinigt haben, ja, Fußball ist ein Raum, in dem manchmal Grenzen überschritten werden, aber nicht die zum Rasen. Diese Grenze wird nicht überschritten. Nicht von uns.
Nein, und der andere Punkt ist, du wirst immer und immer, immer nur deinem eigenen Verein schaden.
Ja.
So.
Also, so.
Robert.
Schlimme weitere Dinge. Robi, fang mal an.
Ich würde gerne noch auf den Müllhaufen packen, dass es die Mannschaft nicht hingekriegt hat, nach einer roten Karte den, glaube ich, harmlosesten Tabellenletzten, den wir je zu Gast hatten im Stadion an der alten Forste Försterei. Ja, gut.
Lüneburg.
einen der aus der Top 5 der harmlosesten Tabellenletzten, die wir je zu Gast hatten in der alten Försterei, einfach mal zu besiegen und einfach mal mit spielerischen Mitteln mehr als ein reingestolpertes Tor zu machen und irgendwie mehr als Ideen und kraftloses Mittelfeld auf den Platz zu bringen. Von Sturm will ich ja überhaupt nicht mehr reden. Da muss irgendwie sich sehr doll was tun in der Winterpause. Aber dass selbst jetzt auch unser Mittelfeld nicht mehr einfällt, als irgendwie den Ball lang nach vorne zu schlagen oder dann irgendwie in Handballmanier, um die, ja doch, sie haben natürlich auch alles hinten dicht gemacht, die Bochumer, aber sich dann irgendwie in Handballmanier von einem immer den gleichen kurzen Pass in den Strafraum zu suchen, um dann irgendwie von, keine Ahnung, 5 Meter Entfernung einen Torversuch zu versuchen. Das war sehr, sehr anstrengend und das möchte ich bitte nicht mehr sehen.
Viel Halleluja dafür, außer dass das Tor nicht reingestolpert war, sondern das war ja tatsächlich gut gemacht.
Bisschen Euphemismus
ist
erlaubt.
Ja, das wäre, glaube ich, auch mein Hauptmüllhaufen gewesen. Dass ich das Gefühl hatte, dass speziell in den offensiven Sturmabläufen ist zwischendurch so aussah, als würden die das allererste Mal zusammenspielen. Es gab da irgendwelche versuchten Hackenablagen, die ins Nichts gingen. Also No-Look-Pass, aber vorher gucken manchmal doch gute Idee.
Flanken in den Rückraum, wenn die alle nach vorne gelaufen sind.
Ja, auch als Flanken, keine Flanken mehr, als Jordan auf dem Platz stand.
Ja, auch gut, genau.
Und wie Till Oppermann.
Das war wirklich der erste Ball, als Jordan drinne war, der einfach flach nach vorne gepasst wird. Und denkst du so, das ist Jordan, das ist nicht Tim Skarkel, nicht Geraldo Becker, ja. Der ist nie so schnell.
Ja.
Der ist schnell, aber nicht so schnell.
Stimmt, ich weiß nicht, ich habe den noch gefordert, weil ich dachte, so viele Flanken wie er schlagt, da könnte Jordan einwechseln. Bam.
Ja, und da kam keine mehr.
Und fantastisch.
Also es war wirklich, und da würde ich jetzt noch nicht mal irgendwie einzelne Spieler groß negativ herausheben, sondern wie gesagt eher Robert Sko als Positivium noch und sicherlich hinten tatsächlich auch Kevin Vogt, wie Ruby ja schon sagte, der in einigen Situationen mit seiner beeindruckenden Coolheit noch Dinge geklärt hat. Aber es wirkte wirklich so, ihr habt wirklich keine Idee, wie ihr da reinkommen wollt, oder? Oder keine gemeinsame Idee. Und das war schon erschreckend. Und ja, Bochum steht hinten drin und haben das sicherlich auch letztendlich gut verteidigt. Aber da müssen wir schon... Wenn es dir jetzt beim 7. Mal so nicht klappt, dann mach's doch nicht das 8. Mal. Also
ich hab
und natürlich eindrucksvolles U des Todes. Also das,
ja. Das steht bei mir auch in der Ablage, aber ja.
Die Passmap sieht fantastisch aus.
Ich habe auch was in der Müllablage, was noch nicht genannt wurde. Spiele gegen Bochum prinzipiell, weil ich, also wir haben mit meinem
weiß,
Kind.
Dass das gefühltes Wissen ist.
Ja, aber ich habe einfach nur scheiß Erinnerungen an Bochum-Spiele und mein Kind war so sauer und ich so, ja, ich hatte sein erstes richtiges Auswärtsspiel, da sind wir nach Bochum gefahren, war auch scheiße und er ist natürlich
aber schönes Stadion.
Und dann, aber wir sind am Samstag zum Spiel am S-Bahnhof die Treppen runter in Köpenick und ich spreche mit meinem Kind über so Bochum-Spiele und sage noch so, ja, gegen die haben ja selten sehr, sehr gut ausgesehen. Und dann sagt so ein Bochum-Fan neben mir, ja, es kann heute auch so bleiben. Und dann habe ich ihm auch nur gesagt, ja, aber ihr habt auch immer scheiße gespielt. Und dann hat er gesagt, ja, stimmt. Und ich glaube, das ist so prinzipiell, können diese Spiele eigentlich weg, weil die sind freudlos eigentlich für alle.
Auf dem Niveau sind wir auch nach Hause gefahren.
Ja, das ist richtig. Also wirklich nichts gegen Bochum an sich. Nichts gegen das Stadion und ich habe auch gar nichts gegen das Ruhrgebiet mittlerweile. Deswegen, also ja, sondern nur die Spiele
seit
gegen
Bochum. Du lieben gelernt hast.
Essen, ja, Essen. Also
ich
ganz,
liebe Essen auch.
Ganz, ganz große Liebe für Essen und folgt alle dem Insta-Account Essen diese. Aber wirklich Spiele gegen Bochum bei mir auf den Müll.
Also ich würde vielleicht den 34. Spieltag der Saison 21-22 da rausnehmen. Die Älteren unter uns werden sich erinnern, dass Union sich da für die Europa League qualifiziert hat.
Ja, weißt du, das kannst du ja machen, für mich bleibt es Müll.
Dafür haben wir aber auch 18-19
Müll.
Ja, eine Extra-Runde gedreht aufgrund von Bochum.
Ja, also.
Ja, aber nur, damit ich dann beim Aufstieg dabei sein kann.
Müll.
Oh. weil ich bei dem Bochum-Spiel arbeiten musste.
Müll.
Insofern alles gut.
Robi, hast du noch was in deiner Mülltonne? Oder was da rein soll?
Ich hätte noch, also ja, aber das ist sehr, sehr, sehr subjektiv, weil
das ist ja alles.
Ja gut, okay, aber ich meine, Bo Svensson hat es ja versucht, dann in der 80. Minute mit Haberer irgendwie zu richten, den irgendwie da das Mittelfeld zu verstärken, neue Ideen reinzubringen. Ich hätte vielleicht Christopher Trimmel noch gebracht, irgendwie spätestens in der Halbzeit, um irgendwie mal einen erfahrenen Menschen da auf den Platz zu stellen, der auch weiß, wo der Ball hin muss, wenn man das Gefühl hat, dass über das Mittelfeld halt nichts kommt. Das wäre noch so ein Müll irgendwie.
Aber andererseits war...
Also was ist konkret jetzt Müll?
Der Müll ist, Trimmel nicht unten zu lassen in so ein Spielen.
Aber auf Trimmis Position hat Robert Skow gespielt und der war schon der beste Mann auf dem Platz.
Ja, gut.
Du meinst, der Müll ist, Trimi unten zu lassen und nicht Trimi nicht unten zu lassen?
Ja, selbstverständlich. Ja.
Okay.
Trimi kein Müll.
Auf gar keinen Fall.
Nein. Niemals.
Nein.
Ja.
Also irgendwie hat irgendwie halt jemand gefehlt, der weiß, wie man mit so einem Spiel umgeht. Und ich weiß nicht, also gut, Haberer ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber da braucht man halt mal so
einen erfahrenen
Kopf. Ja, sag ich ja.
Ist jünger als wir alle hier.
In meinem Kopf
ist er jetzt über
19, aber egal.
Ja, stimmt. Hallo, ich heb den Durchschnitt schon runter, ja. Also.
Okay. Hat noch jemand was er rausbringen möchte?
Nee. Ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich dazu sagen wollte.
Dann kommen wir jetzt zur Ablage. Nadine, was hast du denn in deiner Ablage?
Da beziehe ich mich, also eine Sache, da kann ich mich direkt selbst auch mit einbeziehen, vielleicht nicht direkt mit Emotionen irgendwas ins Internet rotzen. So, nach so einem Spiel, weil das ist irgendwie immer Quatsch, was man dann schreibt und endet in irgendwelchen albernen Diskussionen. Kann man sich selbst sparen, kann man den Leuten sparen. Und wenn man es doch macht, dann vielleicht auch einfach mal sachlich Diskussionen eingehen von allen Seiten und sich die andere Seite anhören und dann vielleicht mal gucken, ob man da nicht irgendwie seine Meinung nochmal überdenken möchte.
Ich bin gerade kurz am Überlegen, ob das noch Müll ist, was du gerade erzählst, der Ablage, aber ja.
Nee, das war zum Bearbeiten, nee, was man selber bearbeiten kann.
Genau, ja, okay. Das ist schon, was man selber... Ja. Genau. Kann man halt selbst sich dran verbessern und kann drüber nachdenken, ob man das jetzt wirklich abschicken möchte oder ob man das vielleicht einfach in den Notizen speichert.
Ja, ich fühle
aber das. Aber da möchte ich das Offensivspiel der Mannschaft auch auf Ablage haben. Das können sie ja auch verbessern.
Ja. Hans-Martin, ich habe deswegen, genau deshalb, das U des Todes bei mir auf Ablage.
Ah, macht man nicht. Denk mal drüber nach. Ja.
Ich meine, kann man ja machen, ne? Ist ja nicht so schlimm, nur halt nicht immer.
Genau.
Und also, nicht 80 Minuten lang.
Ja, weil Robi, mir fällt ja sonst ganz oft im Fußball etwas auch nicht auf. Aber wenn die das 6-7 Mal hintereinander machen, dass der Ball sich auf der letzten Reihe von rechts nach links, von links nach rechts, von rechts nach links und wieder zurückbewegt, dachte ich so, hä? Was soll denn eurer Meinung nach passieren? Also wie wollt ihr das denn durchbrechen? Also mir war überhaupt nicht klar, was die Ambition war. Und wenn ich überhaupt gar nicht mehr sehe, wie da irgendwas passieren könnte, also wie da irgendeine Bewegung reinkommen könnte, dann habt ihr das geschafft. Ich habe das U des Todes gestern das erste Mal vollumfänglich verstanden und ich glaube, es ist nicht gut.
Man muss es halt schneller spielen, damit man die wenigstens einmal aus der Ordnung kriegt, aber ja.
Ja, aber das war halt wirklich so gemächlich und das war auch immer in allen Bewegungen vor gegnerische Tor, war halt irgendwie erstmal warten, bis komplett Bochum sich wieder dort versammelt hat und dann anfangen. Ich war fassungslos.
Nimm mal Tempo raus.
Genau, ja.
Wobei sehr auffällig, Frederik Rönno, anders als er sonst macht, und ich glaube weiterhin, dass es eher eine Traineransage ist, eine schnelle Spieleröffnung gesucht hatten, wenn er irgendwie den Ball im Tor, also wenn Bochum gerade im Strafraum stand und er aber den Ball bekommen, gefangen hat. Das ist ihm selten gelungen, aber es gab, also dass er diese sich da noch umgeguckt hat und Leute losgeschickt hat, das war sehr auffällig. Hat nicht viel gebracht, leider. Aber auch gerne wieder. auch Ablage. Ja. Okay. Ja, ich fand eine Zeit lang, also es gab so auch Phasen in der zweiten Halbzeit, tatsächlich nach allem, was ich über das schlimme Offensivspiel gesagt habe, wo ich das Gefühl hatte, okay, die versuchen es, sie bleiben geduldig, sie bleiben ruhig und es passt noch nicht ganz, aber sie suchen die Lücke, dass sie es dann letztendlich doch immer wieder mit denselben Mechanismen gesucht haben, wie gesagt, schon schwierig, aber das wurde nicht... Das wurde nicht unruhig. Sie versuchten irgendwie eine Struktur schon beizubehalten. Und das ist ja grundsätzlich auch besser als Kopflosigkeit und jeder macht seins und Heldenfußball. Auch Ablage.
Robi, hatte ich dich schon bei Ablage?
Nee, hab nicht du die Ablage.
Bei dir ist alles möglich.
Besser, ne? Muss besser werden, generell. Also ganz im Ernst. Was soll man denn jetzt in die Einzelkritik gehen? Ich habe gesagt, was ich Müll fand, das muss besser werden. Also Müll ist ja auch immer gleich, das will ich so nicht mehr sehen. Das heißt also gleichzeitig der Auftrag, das muss besser werden. Ich habe keine Ahnung, wie man es besser machen kann, weil wenn man jetzt, ich war wirklich ernüchtert nach dem Spiel, also vom Fußballerischen her, weil ich einfach so viele Baustellen gesehen habe, die man auch nicht mit Wintertransfers effektiv aufhübschen kann. Mhm. Ich habe wirklich keine Ahnung, was wir brauchen. Der Gerüchtemarkt hat ja, ne, wir machen uns ja immer drüber witzig, ach, es wird mal wieder ein Mittelfeldspieler zu Union gerüchtet, obwohl wir alle uns einig waren, wir brauchen einen Stürmer. Aber ja, vielleicht brauchen wir tatsächlich noch einen Mittelfeldspieler, ich weiß es nicht. Irgendwie jemanden, der so eine Spieleröffnung in so einem Spiel einfach mal zu Ende denken kann und nicht dann 30 Meter vorm gegnerischen Tor abstoppt und mal guckt.
Ja, meist irgendein Chaoten wie Max Kruse.
Ja, wenn der es bringt, ja, warum nicht?
Ich meine das völlig normal, also nicht despektierlich. Also ich habe bei mir nämlich in der Ablage, Robert, unionsspielerische Krise. Mhm. Und da sehe ich einfach die Verantwortung beim Trainer.
Ja.
Weil ich bin jetzt, also für alle, die sich nochmal dafür interessieren, wie das im Detail sich, also das ausgeführt haben wollen, die Empfehlung an die Ausgabe von Taktik und Suff vom Heimspiel gegen Leverkusen. Ich glaube, die haben es so detailliert dargestellt. Ich glaube, dem war da nicht so viel hinzuzufügen und seitdem hat sich auch nichts geändert. Insofern da nochmal nachhören. Aber ich bin da auch ein bisschen schon sehr bei dir, Robert, dass ich sage, klar kannst du mit irgendwie einem Transfer irgendwas machen, aber das Grundprinzip, also den Transfer, da hebst du ja die individuelle Klasse oder hoffentlich auf einer bestimmten Position. Aber ich sehe schon auch die Mannschaft insgesamt und da sehe ich die Verantwortung beim Trainer bzw. beim Trainerteam und die müssen diese spielerische Krise, die Union zweifellos jetzt hat, angehen. Also da können wir ja nichts weiter machen, ne? Also das ist schon deren Ding. Ja. Ich wollte jetzt auch nicht in so eine Einzelkritik bei irgendwelchen Spielern oder so gehen, weil ich das auch für wenig zielführend halte.
Ich glaube schon, dass wir einen Stürmer trotzdem brauchen oder wir brauchen einen.
Aber du musst ja trotzdem die Frage beantworten, wie du diesen Stürmer einsetzt. Und
ja, aber das ist schon richtig. Oder andersrum, wir bräuchten etwas, also in all den Jahren, seit wir im Grunde aufgestiegen sind, hatten wir relativ herausragende Sturmkombinationen oder Einzelstürmer und teilweise eben auch überperformende. Also Sebastian Anderssons erste
meine
Bundesliga-Saison.
Meine erste Bundesliga.
Und deine auch. Deine war auch herausragend, möchte ich dazu anmerken. Ja. Wurde auch wirklich zu selten besungen. Dann später Taiwo Avoni zusammen mit Geraldo Becker, Max Kruse. Also es war immer etwas dabei, was eine deutliche irgendwie deutlich auch über unserem Niveau war, in dieser Ausprägung zumindest so. Ne? Also Und da sind wir jetzt einfach, glaube ich, vielleicht ein bisschen unter dem, was wir, was der Rest der Mannschaft eigentlich kann. Also die Angriffskonzepte sind deutlich schlechter als die Defensivkonzepte. Ohne dass ich jetzt einzelne Spieler da rauspicken möchte. Ich sehe ja auch die Qualitäten, die alle haben, aber es funktioniert nicht zusammen. Da fehlt mir das, und das ist, wie du richtig sagst, Sebastian, dann eben auch Aufgabe des Trainers.
Hat noch jemand was für die Ablage?
Ja, die ist, also mein Punkt wäre einer, der gar nicht zum Sportlichen gehört, sondern der eigentlich eher dazu gehört, wie wir so miteinander umgehen, und ich würde es mal ganz grob unter Kommunikation fassen. Da waren gestern verschiedene Dinge doof, von denen ich aber glaube, dass die behebbar sind, aber das heißt, dass man sich auch manchmal auf die Position der jeweils anderen Seite einlassen muss. Und für mich war ein Punkt, den ich wirklich schwierig fand, war, dass sich darüber beschwert wurde, dass die Mannschaft nach dem Spielende, so wie gestern war, nicht mehr rauskommt, sondern quasi grußlos geht. Und ich eigentlich total wenig Verständnis dafür gesehen habe, warum das möglicherweise eine gute Idee war, das genau so zu machen. Sondern irgendwie so, das wurde als Strafe empfunden und als, aber wir haben euch doch angefeuert und als, aber es war doch ein Einzeltäter. Also dieses gar nicht, ich bin nicht verantwortlich, wenn Scheiße passiert. Und da ist übrigens auch mehr als eine Sache geflogen. Aber ich bin natürlich dabei, wenn wir gelobt werden. Dann ist das alles meins. Aber wenn was Doofes passiert, bin ich irgendwie frei davon und möchte jetzt bitte feiern oder mich verabschieden oder was auch immer. Das fand ich tatsächlich sehr schwierig, weil ich irgendwie dachte, guck mal, du hast ja jetzt mit Bochum Arbeitskollegen auf dem Platz zu stehen, mehr oder weniger. Ja, du bist in einem Konkurrenzverhältnis, dies, das. Aber letzten Endes kann das immer auch jeden treffen. Gehst du da raus und befeuerst nochmal welche Stimmung auch immer, das ist doch eigentlich eine eher schlechte Idee, da irgendwas zu machen. Dann kommt Trimi raus und erklärt auch noch Sachen und lässt sich dafür auspfeifen. Das sind so Dinge, wo ich immer denke, aber diese Kommunikation ist so uneinsichtig auf der einen Seite, dass ich damit, es fällt mir schwer, das zu akzeptieren, weil ich wirklich auch nicht das Gefühl hatte, dass ich jetzt die Mannschaft nochmal sehen muss, um dieses Spiel zu beenden, weil ganz viele, das war einfach ganz furchtbar, und es ist manchmal sehr gut, wenn jeder erstmal in seine Ecke geht und nachdenkt. Und das war so was, wo ich dachte, da würde ich mir tatsächlich einfach irgendwie mal wünschen, dass so ein Publikum auch in der Lage ist, und ich zähle mich durchaus dazu, ja, in der Lage ist zu verstehen, dass alle Leute auf dem Platz, und damit meine ich wirklich beide Mannschaften, dass die in einer Stelle, wo man merkt, hier könnte was eskalieren oder hier fliegt dir Zeug um die Ohren, dass die sagen, ich glaube, das machen wir jetzt anders, weil das geht so übrigens auch nicht. Das fand ich, war für mich so ein Moment, wo ich sage, so, die Kommunikation ist an der Stelle blöd gelaufen und das sollte anders sein und das geht besser. Das geht deutlich besser.
Aber die Kommunikation ist ja in dem Fall nicht blöd gelaufen, sondern sie hat ja zum Beispiel, also Trimmel hat ja gerade gesagt, hat sie ja gemacht, sondern sie wurde halt nicht gehört.
Die wurde nicht angenommen.
Oder nicht angenommen.
Also aber ganz kurz zu dem, ja, zu dem Trimmel-Ding, da, ich habe es nicht mehr gesehen, da war ich nicht mehr im Stadion, aber ich habe, glaube ich, auch im Slack gelesen, dass die Pfiffe dann der vom Gästeblock zurückkehrenden Bochumer Mannschaft wohl eher zu gelten schienen. Also das ist womöglich auch eine Wahrnehmungsfrage.
Ja, aber das Gleiche gilt halt auch, also in dem Fall bin ich schon ein bisschen bei Steffi, also wem diese Pfiffe in dem Moment ja gegolten haben, ist fast sogar egal, weil ich auch nicht verstehe, warum man die Bochumer Mannschaft da jetzt auspfeift für, also weil man ja Ursache und Wirkung da nochmal kurz zusammenbringen muss.
Ja.
Da ist ein Feuerzeug geflogen, das haben nicht die Bochumer auf ihren Torwart geworfen.
Ja, ja.
So, was auch immer danach, ja, so, und das war ja nicht das Einzige, da war ja schon, also die Leute waren ja, nicht alle waren so abwartend, ne? Manche waren auch sauer, die wären am liebsten auf den Torhüter los, weil sie wahrgenommen haben aus ihrer Sicht, dass er schauspielert. Dann, und das, die haben halt einfach, das war auch so ein Ohnmachtsgefühl und hätte sonst was passieren können, auch, glaube ich, aus diesem Spiel. Und ich bin da, also ich bin bei Steffis Punkt in der Ablage, würde aber nicht Kommunikation sagen, sondern dass wir uns einfach Fragen stellen müssen. Also wir als Union-Fans Fragen stellen müssen. Also wie können wir prinzipiell, und das meint zwar dieses Spiel, aber auch andere Situationen, auch zur Deeskalation beitragen. Weil, also Steffi hat es ja gesagt, dieses Verständnis für Situationen aufbringen.
Ja.
Warum agieren manche Leute? Und nicht dieses, wir sind im Recht und andere sind gegen uns. Das ist halt so, also sind halt nicht immer die anderen schuld, aber es ist halt auch nicht schwarz und weiß alles. Und dass man da so ein bisschen versucht, und ich fand halt im Großen und Ganzen hat das Stadion das gut hinbekommen. Und manche Sachen fand ich zwar auch blöd, die gerufen wurden, aber es war jetzt nicht so, dass das ganze Stadion irgendwie jetzt Bochum ausgepfiffen hätte oder irgendwie, als er behandelt wurde, der Torhüter dann irgendwie Hubschraubereinsatz gerufen hätte oder so. Ja, also gab es halt, aber es war jetzt nicht so. Ja, und deswegen würde ich schon sagen, dass das insgesamt okayisch war. Aber die Frage.
Das hat ja Dieter Hecking auf der PK auch tatsächlich dankenswerterweise sehr sachlich einsortiert und hat gesagt, das ist eben, und was aus unserem Blog manchmal kommt, ist halt auch nicht so cool. Und also das wollte er, das fand ich ganz, ganz, ganz angenehm, muss ich sagen.
Ja, und also einerseits, also erstmal, wenn komische Situationen sind, wie kann man da zur Deeskalation beitragen? Das ist, glaube ich, schon eine Frage, die gut ist. Also so, im Prinzip das, was wir ganz vorne in unseren Koffer gepackt hatten mit Christian, wo er gesagt hat, was man als Gemeinschaft auch schaffen kann. Und wie können wir schaffen, dass Situationen, selbst wenn sie doof sind, nicht noch dürfer werden? Mhm. Das ist so eine Frage, also würde ich halt in diesem Punkt, den Steffi genannt hatte, reinnehmen. Ich habe noch so einen Unterpunkt, der dann heißt, wie schaffen wir es, uns beim Fußball nicht wie offene Hose zu benehmen, aber das ist so eine persönliche Wahrnehmung, mit der ich aktuell ein bisschen ein Problem habe, was halt, wie verhalte ich mich auf Auswärtsfahrten und sowas alles betrifft, wenn ich halt mit Leuten in öffentlichen Nahverkehr unterwegs bin, die vielleicht nicht mit zu meiner Gruppe gehören, und habe aber auch eine Frage, und da habe ich richtig keine Antwort drauf, ob diese Würfe eigentlich ein, also waren ja mehrere, und ist ja jetzt nicht nur bei diesem Spiel, es gab ja auch bei anderen Spielen diese Würfe von Dingen auf den Rasen, ob das eigentlich sowas ist wie, und überspitzt gesagt, ein tätlicher Angriff auf den Fußball, den wir eigentlich wollen. Weil die Konsequenz ist ja, es kommt ein engeres Fangnetz oder hey, vielleicht gibt es dieses Gitter noch, was früher da Waldseite und Wuhle-Seite war an den hinter den Toren. Da hat man ja super gut durchgesehen. Oder kommen Beschränkungen gegen zu viel Nähe im Stadion, die wir eigentlich ja wollen. Deswegen sage ich, das ist ein Angriff auf den Fußball, den wir wollen. Oder wenn halt gesagt wird, zum Fußball gehört Bier und Bratwurst. Ja, vielleicht dann nur noch alkoholfreies Bier oder was. Also versteht ihr, was ich meine?
Ja klar, ja, das kann dazu führen, dass man sagt, ey, wir machen jetzt Rauchverbot und Feuerzeuge gehen nicht mehr ins Stadion rein, sind alle da vorne abzulegen. Das sind halt Sachen, die dabei passieren können. Ja, also, dass dir Beschränkungen auferlegt werden aufgrund von Verhalten. Das müssen übrigens keine sinnvollen Beschränkungen sein. Nee, ja, das ist überhaupt ja nicht, sondern einfach nur, du hast Anlass geboten, um wieder irgendwas Beklopptes zu regeln, das dich in deiner persönlichen Freiheit wahnsinnig einschränkt.
Und das aber eben auch mit, also sagen wir mal, das könntest du jetzt auch über eine Pyro-Show sagen, dass das auch wieder ein Anlass für repressive Maßnahmen ist. Hm. Aber da füllt es ja wenigstens noch einen guten Zweck. Also, aber das ist einfach eine völlig, da ist nichts bei zu gewinnen, nichts davon, nichts daran ist gut, die Dinge zu werfen.
Ja.
Und alles daran schadet, wie gesagt, erstens dem eigenen Spiel, der eigenen Mannschaft, dem eigenen Verein, und wie Sebastian, finde ich, absolut richtigen Gedanken sagt, eben auch dem Fußballerlebnis, wie wir es haben wollen. Und es wird, also na klar kannst du jetzt nicht von Feuerzeugwürfen zu Sitzplatzstadion kommen, auch wenn manche
Innenpolitiker das
schon oder Polizeigewerkschafter diesen Schluss schon gezogen haben, anlässlich von Ausschreitungen bei Hertha, die ein reines Sitzplatzstadion haben allerdings. Aber das genau, du gibst diesen ganzen populistischen Vollspaten wieder mal ein Argument, also ein Scheinargument, aber wieder ein Anlass, da was zu verschärfen. Und es wird nicht besser, nichts wird besser dadurch.
Ja.
Es wird nur alles scheiße.
Aber die obere Frage, deswegen bin ich da völlig bei Steffi, also wie wollen wir uns verhalten?
Hm.
Als oberste Frage, also ich bin fernab davon, sich so zu verhalten, dass man Leuten, die sowieso ihr Ding durchziehen, also in dem Fall meine ich jetzt diese Innenpolitiker, keine Argumente bietet. Weil die werden immer irgendwas finden, das ist nicht so. Aber dass man halt nicht sagen kann, also oder einem nicht gesagt werden kann,
aber ganz
man
kurz,
hätte nicht nichts gemacht.
du schwächst aber auch die Verhandlungsposition derjenigen, die auf deiner Seite stehen.
Ja, ist richtig.
Und insofern ermöglichst du da doch mehr.
Ja, das ist richtig. Also, wie gesagt, nicht nichts machen. Ne? Also, das ist, also dieser Punkt ist irgendwie da drin. Das heißt, wenn man Sachen aufs Feld wirft, dann hat man keine Argumente mehr.
Ja.
Das ist schwierig.
Ich finde auch,
wie gesagt,
ja,
du?
Ja, erzähl.
Nee, du, Nadi.
Nee, du bist ja noch im Thema, also erzähl bitte weiter.
Nein, ich wollte nur noch anmerken, dass es jetzt ist halt das erste Mal, wer getroffen worden und geworfen wird halt schon auch lange. Mal mehr, mal weniger.
Ja, ich hätte sonst noch für die Ablage auch noch so dieses Thema Kollektivstrafen, Kollektivverurteilung. Sämtliche Unioner finden ja Kollektiv oder generell Fußballfans im Allgemeinen finden ja Kollektivstrafen blöd. Und wenn man dann aber jetzt sagt, die Ultras oder die Waldseite hat Feuerzeuge geworfen, so, nee, es war ein Mensch, der auf der Waldseite stand. Und ich finde, da sollte man halt auch nachbessern, weil nach außen, also es reicht ja schon, dass wir von außen jetzt wieder komplett alle Unioner sind jetzt blöd, weil alle mit dem Feuerzeug geworfen haben, alle 22.000 so, oder 20.000, so, das ist ja schon blöd, aber wenn wir uns dann innerhalb des Vereins dann auch noch so zerfleischen und sagen, ja, das waren die Ultras oder es war die Szene oder es waren die auf der Waldseite, dann ist das halt auch Quatsch. Ich finde, dass wir da halt auch irgendwie ein bisschen mit aufpassen müssen.
Ja, das ist ja, also das ist ja Kollektivstrafe und Kollektivverurteilung sind, glaube ich, so zwei verschiedene Punkte in dem Fall. Ich finde es merkwürdig, prinzipiell, Nadine, da gebe ich dir absolut recht, dass reflexhaft bei vielen Sachen, die auf der Waldseite passieren, sofort die Szene in Verantwortung gezogen wird.
Ja.
Das irritiert mich auch wahnsinnig, weil die Szene ist ein Bruchteil, wenn zwar auch ein deutlich sichtbarer, von Personen auf der Waldseite. Und die Szene ist, ich sage es jetzt einfach so, auch nicht die Waldseitenpolizei.
Ja.
Also klar haben die auch Mittel und also können halt auch argumentativ da was machen und so, aber sie sind jetzt nicht dafür verantwortlich. Ali ist nicht dafür verantwortlich, wenn er auf dem Capo-Podest steht, dass da Feuerzeuge geworfen werden. Er bringt die Leute nicht dazu.
Ja,
und wirft auch selber nichts von so. Und das, ich finde schon, das ist so ein Punkt, den muss man auf jeden Fall ganz, ganz deutlich machen. Kollektivstrafen ist dann, glaube ich, aber nochmal ein anderes Ding, weil bei manchen Sachen geht es ja auch um geht um die Bestrafung von einem Täter oder einer Täterin, jedenfalls von den Personen, die etwas konkret gemacht haben. Aber es geht auch um die Durchsetzung von bestimmten Verhalten. Und manchmal ist das so, dass man da mit drin hängt, auch wenn man selber nichts gemacht hat. Und um den Ernst der Sache darzustellen. Ich weiß nicht, ich find das nicht immer gut oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass das als Ultima Ratio nicht, wenn eine Fackel irgendwie hochgehalten wird, dass das ganze Stadion dann leer sein muss im nächsten Spiel. Aber wenn halt konsequent von einer Seite immer Sachen auf ein Spielfeld geworfen werden und du der eben nicht den einzelnen Tätern habhaft werden kannst, also den Bogen würde ich schon nochmal schlagen, finde ich halt schon nachvollziehbar, wenn man dann sagt, okay, dann müssen wir es so machen, dass ihr alle merkt, damit halt dieses Verhalten auch durchgesetzt wird. Also, dass die Leute, so wie Christian das gestern gesagt hat, wenn ihr merkt, dass jemand was werfen möchte, haltet den Arm fest. So. Und das lässt sich natürlich super sagen, weil ich weiß nicht, wie oft ihr während des Spiels irgendwie in vielen Jahren, die wir bei Union sind, gemerkt hat, dass jemand neben euch was werfen will. Bei mir ist das, glaube ich, nie vorgekommen. Deswegen, ja, da kann man natürlich auch mit der Schulter zucken, aber weil sich das leicht sagt. Aber deswswegen würde ich halt diese Kollektivverurteilung und Kollektivstrafen ein bisschen trennen. Aber es sind beides Themen, glaube ich, die auf jeden Fall in die Ablage gehören.
Ja, die Themen sind da sehr gut aufgehoben, da hast du auf jeden Fall recht. Naja, ich habe halt die ganze Zeit über zwei Dinge nachgedacht. Du hast natürlich diese Einzelbestrafung, weil du kannst dir ja vorstellen, dass im wirklich bestüberwachten Raum der ganzen Stadt, da wo du Kameras hast, die einfach alles sehen, jemand auch leicht gefunden und identifiziert werden kann. Das ist meistens nicht so schwierig, dass man dann halt sozusagen erstmal mit einer persönlichen Strafe reagieren kann. Aber das andere ist, dass diese persönliche Strafe alle anderen ja irgendwie unberührt lässt, so als hätten sie nichts damit zu tun. Und die haben aber was damit zu tun. Also tatsächlich, eigentlich können sich sehr viele Leute, die einen Einfluss darauf haben, auch einfach mal damit befassen, was sie hätten tun können. In allen möglichen Situationen. Ja, wie viel Einfluss habe ich eigentlich auf ein bestimmtes Geschehen? Weil es ist immer so schön, so billig und einfach zu sagen, so, ich habe das Feuerzeug nie geworfen, mir ist das egal. So, ich will das alles nie, das geht mich nicht an. Weil du wirst ja dieser Gemeinschaft auch zugerechnet in den guten Zeiten. Du bist ja auch Champions-League-Spieler. Also, wisse, die guten Sachen nehmen ja immer gerne dankend alle an. Aber wenn sowas passiert ist, ist es halt immer so, habe ich nichts mit zu tun. Und das ist, also das halte ich halt für anders falsch.
Ja, vielleicht, wenn man das Wort Schuld mit Verantwortung
Verantwortung, austauscht. Nicht Schuld, nicht, ja, das stimmt. Schuld meine ich nicht, sondern schon tatsächlich, dass du mehr Einfluss hast, als dir selber so klar ist. Und dass es doch sehr okay ist, darüber mal kurz nachzudenken. Das heißt nicht, dass du, also erstens, du schmeißt nicht, aber zweitens, du redest auch mal mit den Menschen, die da so um dich rum sind. Das ist schon grundsätzlich eine gute Idee. Du kannst nicht alles deeskalieren, das ist richtig. Es ist völlig, ja, ist auch wirklich nicht.
Ja, ich würde.
Und du kannst auch nicht immer mit jedem reden, aber ja.
Ja.
Aber ja, trag jeder seins dazu bei, dass die Grundkultur eine andere ist.
Genau, das meine ich. Dass du einen Einfluss hast auf so eine Grundkultur. Und damit, ich meine nicht, ich verstehe schon auch, dass diese Abgrenzung zu Kollektivstrafe. Alle dürfen nicht mehr ins Stadion, auf alle Fälle sehr, dass es sehr nah beieinander liegt. Ja? Ich glaube schon, dass es aber Momente gibt, wo du sagst, und hier musst du aber Linien ziehen, weil wir haben in der Regel ja, wenn Pyrotechnik gezündet wurde, ist das was mit Geld lösbar war und wo wir uns ganz häufig auch zusammengetan haben und gesagt haben, wir bezahlen nicht, wir sammeln Becher, wir machen irgendwas. Also wir aber es gibt ja bei vielen Sachen so diese, dass man versucht, das Problem gemeinsam zu lösen, weil es betrifft ja den gesamten Verein. Aber an der Stelle irgendwie nicht. An der Stelle ist es irgendwie so, du hast halt in Grenzen Möglichkeiten und die solltest du einfach auch nutzen. Und das finde ich schon, dass das was ist, was man sehr, sehr deutlich klar machen muss. Und ich betrachte das als ein Ordnungsgong. Ich betrachte das ja nicht so sehr als Kollektivstrafe, sondern ich betrachte das, was dem jetzt nachfolgt, als einen Ordnungsgong und zwar nicht nur für uns, sondern für alle, wo das Problem gibt, dass man sagt, ich muss eine Lösung dafür finden. Das ist einfach kein Zustand und das ist eine Linie, wo ich mich offensichtlich nicht darauf verlassen kann, dass die Leute sich richtig verhalten oder auch nur sinnvoll, weil das Potenzial, das hat, ist halt so groß. Weißt du? Also du kannst jetzt sagen, so, das war ja jetzt in dem Fall möglicherweise auch eine interessante Darbietung von dem, also kannst du halt, du weißt es einfach nicht, aber können dabei einfach wirklich mal Sachen ins Auge gehen. Es hat ein Risiko. Wir fahren ja auch nicht unangeschnallt Auto. Obwohl die meisten von uns total korrekt Auto fahren. Ja, das ist halt sowas, wo du sagst, du hast eine bestimmte Möglichkeit, Maßnahmen in die Wege zu leiten. Und manchmal machst du das, indem du einfach mal jemanden ins Schienbein trittst und sagst, regle die Scheiße einfach, mach das. Und wenn das jetzt dazu führt, dass halt Netze anders sein müssen, dass was doch immer passiert, dann ist es nicht, also aus meiner Sicht nicht wirklich eine Kollektivstrafe, sondern tatsächlich eher eine Schutzmaßnahme, damit du überhaupt Veranstaltungen durchführen kannst. Und es ist blöd, dass das so ist, aber ich denke, es wird nie anders funktionieren. Und das finde ich eigentlich viel schlimmer.
Da bin ich mir aber wirklich nicht sicher und ich bin mir auch nicht sicher bei deinem Befund, dass die Hauptreaktion darauf ist, ich habe ja damit nichts zu tun. Ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass nach diesem Ereignis, so wie auch nach dem Vorfall in Stockholm damals und nach anderen Grenzüberschreitungen, dass da sehr wohl Gespräche stattfinden werden in verschiedensten Gruppierungen, in verschiedensten Zusammensetzungen. Ich glaube schon, dass das war einfach so deutlich, was da auch an der Entfremdungssituation mit der Mannschaft passiert ist. In welche Richtung das dann gehen wird, ist natürlich schwer vorherzusagen. Und da wäre es sehr wichtig, also da vielleicht eben auch wirklich Ablage, einfach auch zu sagen, wir müssen erstmal unseren eigenen Scheiß hier klären, bevor wir uns darüber aufregen können, weiß ich nicht, ob wir glauben, dass der Bochumer Torhüter da das ein bisschen übertrieben hat, ob wir beleidigt sind, dass die Mannschaft nicht kam und so weiter. Erstmal unseren Scheiß regeln. Aber ich glaube, dass es auch genug Stimmen geben wird, die das glaube auch und hoffe und glaube auch an einflussreichen und wichtigen Stellen, die auch sagen, wir müssen den Scheiß in den Griff kriegen, das geht so nicht.
Genau.
Aber das würde ich jetzt gar nicht so pessimistisch und betrachten wie du oder wie dein Ausgangsbefund war und wäre halt trotzdem eigentlich eher dagegen, dass da ein Zaun hingebaut wird und man nichts mehr sieht oder so.
Nee, ich glaube, ich will eigentlich vor allem nur das sagen. Ich möchte darauf hinweisen, dass dort ein Sachverhalt ist, der geregelt werden muss. Wie das im Einzelnen aussieht, das weiß ich nicht. Es kann einfach passieren, dass aber erst wahrgenommen wird, dass dort ein zu regelnder Sachverhalt ist, in dem irgendwas Krasses passiert. Bist du entweder eine schlimme Verletzung oder eine schlimme Strafe, die auch mehr Leuten zu denken gibt.
Ich würde dazu sagen, dass es vielleicht, es war jetzt doof, dass es das letzte Heimspiel des Jahres war, in dem das passiert ist. Aber jetzt ist zumindest ein bisschen Zeit bis zum nächsten Heimspiel, um zumindest allen Leuten vorher nochmal Bescheid zu geben, was man vielleicht beim nächsten Spiel noch mit ins Stadion nehmen darf oder nicht. Also ich vermute, dass die Powerbank vielleicht dann jetzt doch passé ist.
Ja.
Also das sind so Kleinigkeiten. Ablage.
Genau.
Ich würde also weiter mal rumfragen, ob ihr so Sachen für die Ablage habt noch.
Mir fehlt vorhin noch ein, also es ist vielleicht nicht direkt die Ablage, aber vielleicht auch als Ergänzung zu dem zu dem geänderten Verhalten zwischen Mannschaft und Fans. Dass Steffi hatte da darauf abgestellt, dass die eben auch ihre Gegenspieler als Kollegen sehen und da vielleicht ein Gefühl haben. Mein erster Gedanke war viel eher, das sind Leistungssportler, die dieses scheiß Spiel gewinnen wollten. Und das wurde ihnen verunmöglicht, noch in den letzten 4 Minuten da was zu machen. Ihnen wurde einfach auch ihr Sport für diese Zeit kaputt gemacht. Und dass sie deswegen auch extrem pissig waren. Also dass sozusagen die eigenen Fans ihr Spiel zerstört haben. Und ich glaube, da ist so gerade als da hat man dann vielleicht auch nicht so gute Laune diesen Leuten gegenüber. Also auch wenn das natürlich total pauschal ist, aber die haben gerade auch 90 Minuten Fußball gespielt. Da gestehe ich ihnen noch ein gewisses Adrenalin-Level zu. Und da kann ich verstehen, dass die dann auch keinen Bock haben, da rumzukommen.
Ich war ehrlich gesagt ganz dankbar dafür, dass es nicht passiert ist. Weil ich hatte auch überhaupt keinen Bock, irgendwen da auszupfeifen, sowieso nicht, aber irgendwen zu beklatschen nach der Leistung, die ich da gesehen habe, 89 Minuten lang.
Ja, aber wahrscheinlich hättest du dann vielleicht mit der Faust in der Tasche gestanden, wenn das mit dem Feuerzeug nicht passiert wäre und hättest auch akzeptiert, dass die da vorbeikommen und man guckt sich dann so ernst an. Trimi kann das ja auch immer ganz gut. So, dieses Gesicht. Ja, war jetzt nicht geil, aber wir haben alles gegeben. Mehr ist im Moment gerade nicht drin, Gesicht. Und wir verstehen das halt nonverbal auch.
Ja.
Aber das war ja nach dem Feuerzeugwurf auch nicht möglich, ehrlich gesagt. Weil dieses Gesicht oder diese Kommunikation ja immer unter der Maßgabe von dem Feuerzeug gestanden hätte.
Ja.
Ich wollte noch erwähnen, also es hat jetzt nichts mit Ablage zu tun, aber weil Robi das gerade gesagt hat, mit auch keinen Bock. Ich hatte, also nachdem dieses Feuerzeug flog, direkt hier Steffi und den Kindern gesagt, Leute, ich würde jetzt gern aus dem Stadion gehen, ich habe keine Lust mehr. Ich ertrage das hier alles nicht mehr. Und Steffi, du hast ja gesagt, nee, du willst jetzt wissen, wie das hier zu Ende geht, damit du es selbst gesehen hast.
Ja, ich bin misstrauisch gegenüber, sagen wir mal, Polizeiberichten und auch Medienberichterstattung, die in der Regel von manchen Dingen und von manchen Stimmungen im Stadion auch gar nicht so viel mitkriegen. Und deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne sehen, was passiert. Und ja, das ist natürlich auch schlimmer Unfalltourismus. Und trotzdem habe ich das Gefühl, ich möchte nicht, dass mir andere Leute nachher wieder meinen Verein erklären. Tatsächlich, das war meine Ambition. Ich habe gedacht so, ich bleibe jetzt hier bis zum bitteren Ende. Und ich möchte jetzt einfach wissen, was hier gerade passiert.
Bunsches Gesetz, wir verlassen nicht vor Abpfiff das Stadion.
Ist auch richtig?
Ja, das Abpfiff war, ja, stimmt.
Ja, naja, ist so. Das war halt noch kein, also das Spiel war noch nicht, der Lehrer beendet den Unterricht. Es war.
Das ist für uns alle die sechste Stunde.
Es war ja einfach noch nicht abgepfiffen. So, Punkt. Und damit hätte man ja vor Abpfiff das Spiel verlassen. oder Stadion verlassen. Und das,
ja, das hat sich auch
kommt dann halt angefühlt. Irgendwie auch nicht in Frage. Genau. Ja. Kommt dann halt irgendwie nicht in Frage. Wir sind dann auch, nachdem dann das Spiel abgepfiffen war und dann noch klar war, okay, die Mannschaft geht direkt in eine Kabine, sind wir auch relativ fix aus dem Stadion diesmal raus, wo wir sonst immer noch ein bisschen am Platz stehen und nochmal mit den Leuten quatschen. Aber wir waren jetzt auch irgendwie nicht in der Laune, irgendwie noch groß, keine Ahnung, Spätzchen zu halten, sage ich jetzt mal so. Und auch auf dem Waldweg war es verdammt still, selbst unter der Dynamo-Brücke wurde ja nichts gerufen.
Selbst da war leise, ja.
Selbst, und das hat ja schon was zu heißen, wenn es selbst da leise ist, weil selbst nach Niederlagen, selbst nach den dümmsten Niederlagen, wird ja trotzdem noch gesungen. Also, ja, waren, glaube ich, alle
gut angepasst. Wir hatten aber auch eine halbe Stunde länger in der Kälte gestanden, muss man auch.
Ja.
Ich war auch einfach wirklich fertig dann.
Meine Sockenakkus waren leer, ja.
Nee, es war alles ganz seltsam und ja, ja.
Ich hätte noch ein was in der Ablage bei mir. Aber es ist eine sehr persönliche Frage, von der ich auch noch nicht weiß, wie ich die beantworte oder nicht. Was bin ich eigentlich bereit, beim Fußball zu ertragen oder zu erdulden und was nicht? Also,
sportlich oder?
Nee, sportlich. Bin ja nun schon ein paar Jahre bei Union. Da würde ich sagen, da sind nach unten, nach oben alle, also gibt es keine Grenzen. Aber so insgesamt, also im Rahmen von Fußball. Also das mit dem, deswegen wollte ich gehen, weil Feuerzeugwurf offensichtlich war mit auch Treffen dann, war dann irgendwie so für mich so der Punkt, okay, das, da möchte ich nicht Teil von sein mehr. Aber halt auch, also bestimmte Arten, also Auswärtsfahrten mache ich auch fast gar nicht mehr, auch aus Gründen, weil ich irgendwie nicht mehr kalkulieren kann, ob ich da irgendwie Ziel von Maßnahmen werde für Sachen, mit denen ich zu tun habe.
Ja.
Deswegen mache ich das nur noch extrem dosiert und fast nur noch mit individueller Anreise. So. Und ich weiß es noch nicht. Also das ist einfach eine Frage, die ist für mich persönlich in Ablage. Also ich weiß es nicht. Weil ich bin auf jeden Fall für mich persönlich nicht mehr bereit, alles zu akzeptieren, nur damit ich Fußball live sehen kann. Das weiß ich. Aber wo die Grenze ist, wird gerade, glaube ich, ausgetestet.
Ja, verstehe ich. Das ist ja, wobei, das sind ja viele, viele Faktoren, die da reinspielen. Ja, also ne? Also nach Madrid zum Beispiel habe ich auch kurz gedacht, was soll dieser ganze Europascheiß hier? Ja, Rotterdam.
Das war ja, spannend.
Bei Rotterdam war es noch frischer, da habe ich noch gesagt, scheiß was, aber der Rest wird cool. Bei Madrid war es einfach so. So, was soll der Scheiß hier? Warum, also wenn das jetzt überall so ist und dann hörte man ja eben auch die Nachrichten, was Frankfurt überall nicht hin durfte und bla, also es war so, dann kann man den Scheiß halt auch lassen, so. Ja. Das Gefühl kann ich durchaus nachvollziehen, ja. Aber noch ist es deutlich im Plus.
Ja, also es
ja,
bin nicht also so, bereit, meine Dauerkarte abzugeben. Ja. Also na, als jemand,
der sich da gerade
schon die Hände reibt oder so. Soweit
hier, ich bin Dips.
Ist sonst noch was bei euch in der Ablage? Weil dann würde ich sagen, haben wir's.
Wir können Dinge besser machen, das ist aber 19.53 Uhr und wir sind aber sofort von genau gelandet.
Na, harter Anschlag.
Ja.
Ich habe noch was für die Ablage.
Na los.
Ich hätte gerne aus den nächsten drei Spielen, also mit Winterpause inklusive, das geht ja dann am 11. Januar schon wieder los, glaube ich, ne? oder relativ früh jedenfalls, hätte ich gerne mindestens 5 Punkte.
Guck gerade, was die Spiele sind.
Ich kann dir einen Glühwein anbieten, Ruby. Geht das auch?
Nee.
Ach, verdammt.
Bremen, Augsburg, Heidenheim. Ich weiß nicht mehr, in welche Reihenfolge.
Ach, du Scheiße. Ei.
Bremen, Augsburg. Mhm.
Ich glaube, Bremen ist noch das letzte
vor Weihnachten. Wie viele Punkte sagtest du?
Mindestens 5.
Das
inklusive eine Idee und eine Spielanlage. Dann wäre ich auch mit 4 zufrieden.
Entschuldige bitte.
Also, Spielspaß, Spielspannung und Schokolade.
Ruhige Erhöhung, Glühwein und ein Einhorn.
Ja, aber im Ernst, also mir, wie gesagt, ich mir die ganze Feuerzeugdiskussion und was jetzt alles irgendwie an Bereinigungssachen, das werden wir alle sehen, da haben wir eh wenig Einfluss drauf, nicht, dass wir auf dem Spiel viel Einfluss hätten.
Ja, wollte ich auch gerade sagen.
Aber mir wäre halt tatsächlich lieb, wenn irgendwie man kann so eine mitmenschlichen Krisen immer besser lösen, wenn man auf einem stabilen Nicht-Abstiegsplatz steht, weil dann tun sich ganz andere Baustellen auf.
Da muss man keine Kamera in Aue kaputt machen, meinst du?
Genau. Und ich glaube, dass es uns allen gut täte, wenn zumindest dieser Druck weg wäre oder zumindest erstmal ein bisschen wieder in die Entfernung gerückt würde. Mhm. Und ja, das wäre mir eher wichtiger als irgendwelche Pseudodiskussionen, ob schauspielerische Torwarte irgendwie sich im Krankenhaus Köpenick gegen Platzwunden behandeln lassen
UKB.
Oder nicht.
UKB.
Aber das sagt auch nur Manuel Gräfe.
Aber deswegen haben wir halt die Diskussion auch ausgespart, Ruben.
Ja, weil
das ist halt wirklich
eh eine auch okay.
Würde ich auch sagen, den Weg würde ich nicht gehen.
Gerne nicht drüber reden. Dafür haben wir ja schon lange drüber geredet. Und mir ist das Sportliche wichtiger im Moment.
Ist es soweit, Robert, dass ich titeln muss, Robert macht sich Sorgen um Union?
Ich mache mir sowieso, jede Saison mache ich mir Sorgen. Ich bin der Einzige hier, der jede Saison reinkommt mit Klassenhalt, ist mein Ziel. Du hast immer Champions League ausgerufen als Saisonziel.
Immer. Ich möchte betonen, immer habe ich.
Schon in der dritten Liga hast du immer Champions League ausgerufen. Mhm. Nein.
Der Trick muss der
sein. Sorgen mit viel vergehen.
Sorgen mache ich mir tatsächlich, also da habe ich letzte Woche ja schon gesagt, Sorgen mache ich mir, wenn irgendwie Kiel und Bochum zusammen 20 Punkte haben, dann mache ich mir Sorgen.
Okay. Wie viel haben die jetzt?
Im Moment sind es 8 zusammen.
Oh.
Oh wow, okay.
Also ne, man kann auch immer noch nach unten gucken und denken, andere Fans haben ganz andere Weihnachten vor Augen, also ja. Rein sportlicher Natur. Aber ja.
Ich würde den Titelvorschlag Top 5 der harmlosesten Tabellenletzten jetzt gerne nochmal in den Ring werfen, wo ich das so höre.
Ich würde zum Schluss vielleicht noch sagen, ist gut, dass es nicht das letzte Mal ist, dass wir uns treffen. Es gibt ja noch das Weihnachtssingen und dass dieses Weihnachtssingen immer auch eine Möglichkeit war, nochmal so einen Frieden oder einen friedlichen Abschluss zu finden für sich.
Naja, auf zivilem Wege zueinander zu finden,
das ist mir so. Und ich hätte zum Beispiel auch mit einem Hörer oder Leser auch kurz Austausch irgendwie in Direktnachrichten, wo ich gesagt hätte, dieses weil kein Bock auf Weihnachtssingen hieß. Und ich so, nee, das ist für mich völlig unabhängig davon. Da
brauchen wir die Feuerzeuge für die Kerzen.
Nee, ich kann das, ja, wow. Nee, aber ich kann das halt tatsächlich trennen und für mich ist das so ein wichtiges Ritual zum Abschluss des Jahres. Und vielleicht findet der Weihnachtsmann diesmal ein paar stärkere Worte zu bestimmten Sachen, weil es ist natürlich auch frisch oder so, aber ich finde es gut, dass es das gibt und ich würde es halt von diesen Sachen sich nicht, wie klingt jetzt blöd, aber kaputt machen lassen, also das so beeinflussen lassen, sondern dass man halt, man steht halt auch in beschissenen Zeiten da zusammen. Gut. In 3 Minuten startet die Darts-WM.
Leute, nobody cares. Das ist jetzt schade vorbei.
Ja.
Ne, also das ist also das, wogegen wohin Sebastian dann wechselt, wenn er nicht mehr zum Live-Fußball geht.
Genau.
Da kann er zu Hause von der Couch aus gucken, da muss er nämlich nicht das Haus verlassen.
Aber Dart spielt er deutlich besser als Fußball, kann ich euch versichern.
Ja, aber
dann wird es vielleicht doch noch was mit der Darts-WM.
Genau, da sind doch die Altersgrenzen nicht so streng, weißt du?
Eben, ne?
Das war früher anders.
Aber ich sehe da eine zweite Karriere, da kann man auch, wenn man Glück hat, Geld verdienen.
Nee, das hat mit Glück nichts zu tun.
Wenn man gut genug ist.
Ja. Na gut, Leute.
City hat schon wieder verloren.
Hören wir uns nach dem nächsten Spiel in Bremen. Und bin sehr gespannt.
Das muss der erste der 5 Punkte werden.
Okay, Robi.
Es könnten auch 3 werden. Es könnten auch 0 werden und dann werden auch die anderen beiden Spiele gewonnen, aber. Ich sag's nur.
Mhm. Mhm. Also vielen Dank für alles, was ihr mitgebracht habt, für Koffer, Müll, Ablage.
Mhm. Und Laura für Kekse.
Und, ja, genau.
Laura
für die Kekse?
Ja,
wir hatten gestern
Plätzchen im Stadion, Robi.
Wow. Ja.
Ich nicht.
Ja,
mit Lieferung an den Platz.
Ja.
Und du hast deinen Teil der Abmachung nicht eingehalten, möchte ich dazu nochmal anprangern sagen.
Genau, Sebastian.
Du hast keine Kekse mitgebracht zum Keks-Show.
Ich verschicke welche.
Na, mach mal.
Gut. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Ciao.